Max, wir müssen geredet haben werden.
Steigst direkt ein.
Gerade ausgedacht, das
Also
Intro.
du stiegst direkt ein.
Genau. Wir müssen geredet haben werden.
Genau. Das ist mit Ankündigung das erste Mal, glaube ich, dass wir eine Folge veröffentlichen werden, lange nachdem sie, naja, lange nicht.
Ja, eine Woche, knapp eine
Eine
Woche.
knappe Woche.
Knappe Woche später sozusagen.
Wir haben das schon öfters geschafft wegen meiner Verpeiltheit, weil ich irgendwie die Sendung nicht richtig fertig gekriegt habe oder
Genau, das habe ich
sowas.
mir gedacht, deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, weißt du?
Nö,
So,
ist das eigentlich auch gar nicht, ja.
das machen wir ja manchmal auch so.
Aber ich bin ja so gnadenlos für Transparenz bei sowas.
Post-Privacy.
Ich weiß nicht, ich find's einfach doof, so zu tun, als ob man es jetzt irgendwie in einer Woche aufnimmt und dann ist in einer Woche vielleicht schon, weiß der
Prost.
Teufel was, Deutschland Weltmeister, wir alle tot.
Also was ich jetzt glaube, wir werden das jetzt ungefähr, ich hoffe, am Mittwoch, den 14. oder sowas,
Klingt
rausbringen.
plausibel, weil heute ist Mittwoch der 7.
Genau, ja. Deswegen habe ich das jetzt auch so gerechnet. Wir nehmen aber eben am Mittwoch, den 7. auf.
Okay.
Das heißt mit anderen Worten, Donald Trump ist zu diesem Zeitpunkt noch Präsident.
Wir sind also noch auf der schlechten Timeline.
Wir sind noch auf der schlechten
Wir
Timeline.
werden ja
Wir
hoffentlich dann
haben
spätestens
die
am Wochenende die
guten News
Timeline
noch gar
wechseln.
nicht, wir haben die ganzen guten News noch gar nicht mitbekommen. Es ist echt ganz lustig, so dieses Zeitreise-Ding, das man sozusagen damit implizit macht, ne? Also, dass wir geredet haben werden.
In einer Woche hört man sich das sagen, ach Gott.
Genau. Also was sind momentan eigentlich die Themen?
Eigentlich
Also
machen
was.
wir immer eine Zeitreise, weil man kann immer einfach die Sendung deutlich später anhören und dann ist man nachher immer schlauer. Also
Ja,
es
es
ist
ist
nicht
auch nicht.
schwer, schlau als wir zu sein, aber
Ja.
ja, was sind denn die, was sind denn die, was
Genau.
werden denn in einer Woche die Themen gewesen sein?
Nee, was waren die Themen? Also du, das ist so, was sind die Themen gewesen?
Wollen wir nicht erstmal den Grund nennen, warum wir diese Sendung später aufnehmen, weil das hat ja alles sein.
Genau, weil ich noch was pluggen möchte, aber ich dachte, ich mache das am Ende, oder?
Nee, mach's jetzt am. Hallo? Doch nicht am Ende, wenn keiner mehr zuhört und wir es vergessen haben, weil wir betrunken sind.
Ich trink
Ja,
nur
du
einen
trinkst eh
Gösser.
nichts, aber.
Ich trinke doch hier nur einen Gösser. Na gut, also dann mache ich jetzt so einen kurzen Plug, dann können wir nachher später noch ein bisschen länger drüber reden,
Okay.
vielleicht irgendwie so. Ja, also ich mache einen neuen Podcast und
Ohne
zwar,
mich?
ja, und also ohne dich. Und zwar mache ich einen Podcast mit diesem Podcast-Label, den einzigen deutschen Podcast-Label, nämlich 4000herz.de.
Mit denen machst du einen Podcast und mit mir nicht?
Ja.
Okay, nein, ich werde jetzt mich unterbrechen, sorry.
Okay, also und da bin ich halt sozusagen Host von einer neuen Show. Diese Show heißt Planet B, Ideen für den Neuanfang, und ich werde dort mit verschiedenen Leuten sprechen über Utopien, also über Ideen, wie man die Welt besser machen kann. Und zwar werde ich da mit tollen Gästen sprechen. Ich habe auch schon ganz, wir haben ganz schön viel vorproduziert, und das werden wir jetzt sozusagen alle 2 Wochen raushauen. Also das Format wird es alle 2 Wochen geben. Ich denke, irgendwann Mitte des Monats, also Mitte August, sollte dann auch wirklich der richtige Release kommen. Wir wollen auch nochmal eine Pre-Show raushauen. Ich habe diese Pre-Show auch an dieses Ende der Folge geheftet, sozusagen.
Nee, ich muss das noch an diese Ende.
Genau, wir werden das dran geheftet haben. Ja, genau. Also
Falls ich nicht vergesse.
genau, falls du es nicht vergisst. Genau,
Future Me ist
also
so unzuverlässig.
wir haben tolle Gäste. Ich habe eingeladen. Also wir fangen an mit Philipp Hübel. Ich spreche mit dem über sozusagen unsere tribalistische Welt und was man dagegen tun kann. Ich spreche mit Eva von Redeker über die Möglichkeit von Revolution. Also wann ist Revolution möglich? Ich spreche mit Lorena June-Palasi über Algorithmen. Ich spreche mit Christoph Engemann über Souveränität und Identität. Ich spreche mit Kübra über Identität. Ich spreche also mit Kübra Gümüşe. Ich spreche mit Stefan Heidenreich und noch mit Anne Helm und vielen anderen über alle möglichen Zukunftsvisionen und diskutiere mit ihnen darüber. Und das wird, glaube ich, sag ich mal, für ein, sag ich mal, Podcast, der sich ja doch irgendwie an viele richtet, das ist ja so ein kommerziell ausgerichtetes Projekt, ist das schon sehr anspruchsvoll, aber ich habe sehr viel Spaß dabei. Ich hoffe, dass das ein Erfolg wird, denn nur dann werde ich das auch weitermachen können, weil das eben ein voll kommerzielles Projekt ist. Und deswegen fände ich es total super, wenn Leute, die an solchen Themen interessiert sind. Und ich glaube,
abonniert
tendenziell
den
sind die
jetzt Planet B in eurem Podcast-Catcher.
Genau, Planet B im Podcast-Catcher finden oder bei 4000herz.de oder planetb.4000herz.de kann man das sich ja dann auch anschauen. Also wenn diese Folge dann rauskommt. Genau.
Was sie jetzt schon ist, weil genau. Ihr könnt es schon hören.
Genau, das ist nämlich der Grund, warum wir es jetzt auch so ein bisschen verzögern, weil wir haben so ein bisschen Verzögerung in der Produktion gehabt, weil Technicals Issues, ja. Aber nächste Woche soll es dann auf jeden Fall soweit sein und dann ist der Podcast auch abonnierbar und dann kann man dann auch sozusagen von hier aus direkt sich rüberklicken.
Guck mal, das wäre ganz großartig, das wäre ein Podcast, bei dem ich dir vielleicht auch mal zuhören könnte.
Genau, stimmt.
Hier höre ich dir ja nie zu, hier.
Ja, hier komme ich ja nicht zum Reden. genau, also planetb.4000herz.de. Dort werde ich, hoffe ich, ein konstruktives Gespräch über eine konstruktive Zukunft führen, denn ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit nur irgendwelche Abwehrkämpfe zu führen, die ganze Zeit nur darüber zu reden, wie alles scheiße ist. Mhm. Andere Leute fühlen sich in dieser Rolle total wohl. Ich finde es irgendwie nervig und deswegen will ich lieber darüber reden, wie es besser sein könnte. So, und das ist jetzt der Plug. Und am Ende der Folge gibt es hoffentlich eben sozusagen den Teaser nochmal rein, nochmal zu hören. Der wird auch nochmal auf dem Feed von Planet B zu hören sein. Und damit hätte ich diesen Plug jetzt schon mal hinter mich.
And now back to the regular scheduled program, wo wir weiterhin Abwehrkämpfe führen und alles scheiße finden.
Und worüber wir nicht mehr wissen, worüber wir reden wollen, vor allem. Ja. Und vor allem, womit wir dann jetzt unsere Zuhörer damit langweilen, dass wir ihnen Geschichten von vor einer Woche erzählen.
Ach, keine Ahnung.
Nein, ich meine, wir haben ja sowieso nie so einen Aktualitätsdrang hier gehabt. Das ist ja Quatsch, ne?
Ja, ich finde ja, um jetzt mal so, es gibt ja, wir haben ja, wie man so mitbekommen haben, herrscht ja im Augenblick ein lauter Kampf um die Freiheit sozusagen. Ich finde halt so Leute wie natürlich auch Christian Lindner, aber eben auch so viele andere, die so immer mit der Freiheit kommen. Also immer so dieses im Augenblick, dass die Grünen und so und alle, die was fürs Klima wollen, die wollen ja nur unsere Freiheit einschränken und so. Und das ist jetzt auch, das kommt auch aus dieser, drauf gekommen bin ich wegen diesem, wie heißt die Werteunion?
Ja,
dieser, genau, ja. Dieser Knallchargenverein innerhalb der CDU.
Mit unserem ehemaligen Bundesverfassungsschutz Präsidenten.
Ja, und der Sprecher, wie heißt dieser Sprecher? Der ist ja auch so ein totaler Arsch.
Das ist auch so ein, ja, so, habe ich so vergessen. Troll. Hab ich verdrängt.
Ja, und der halt so, ja, und fahrt mit euren Porsches durch die Gegend und zeigt es ihnen nochmal richtig und so, wo so denke, so, das ist Freiheit. Und dann,
warum gibt es keinen Porsche Diesel? Konservative enttäuscht, sie wollten gerne für ihre Freiheit einen Porsche Diesel fahren, der nochmal doppelt so viel schluckt wie ein normaler Porsche.
Und das finde ich so irre, wie so die Konservativen den Freiheitsbegriff abgebogen haben. Wie der überhaupt nichts mehr mit dem, früher war das mal Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit, so leben zu können, wie man will, Freiheit. Jetzt ist es Freiheit, mit 300 auf der Autobahn fahren zu können.
Ja, das war aber in Deutschland schon immer die Freiheit. Ne?
Das war in Deutschland schon immer ein Stück weit Teil der Freiheit.
Freie Bahn und für freie Bürger war ja schon immer ADAC-Slogan, den von der Bild dann auch weit verbreitet und so.
Ach, das war der ADAC-Slogan?
Ja, das war, ADAC hat damit Wetter gemacht gegen, also man muss auch mal über den ADAC reden. Der ADAC ist einer der effektivsten und größten Lobbyvereine in Deutschland.
Der ADAC ist die NRA, der
ja, es ist so ein bisschen die NRA von Deutschland, auf jeden Fall. Also die ist wahnsinnig riesig, also von den Mitgliederzahlen,
ja,
und unglaublich einflussreich. Und die sind natürlich auch, da sind natürlich eben auch die Autokonzerne sind natürlich entsprechend da auch mit organisiert oder haben da Einfluss auf den ADAC wiederum. Aber sie verstehen sich natürlich so als der Verein der Autofahrer. war. Ja. Mhm. Und du kannst echt in Deutschland jahrzehntelang kannst du keine Politik gegen den ADAC machen. Und wenn du dich fragst, warum wir in Deutschland im Gegensatz zu allen anderen vernünftigen Ländern kein Tempolimit auf Autobahnen haben, dann ist der ADAC der Grund. Warum beim Dieselskandal nichts passiert ist, dann hat der ADAC mindestens eine Rolle gespielt dabei. Und warum der Dieselfahrverbote nicht kommen und so weiter und so fort. Also das heißt, der ADAC müsste ja, das ist wirklich eine Kategorie hier in Deutschland.
Ja, da muss man sich tatsächlich mal mit beschäftigen. Also ich kann mich
auch super korrupt, das Ding, ne? Also klar.
Also und natürlich, und der ADAC, die meisten Leute sind ja da nur drinne, wie ich irgendwann mal Mitglied geworden bin, ich bin dann wieder raus, weil halt irgendwo eine Panne gehabt, liegen geblieben, gehofft, dass er vorbeikommt, was übrigens nicht stimmt, wenn du Mitglied wirst, erst nachdem du die Panne schon hattest, dann wird die Panne nicht mehr repariert.
Mhm.
Also wenn ihr am Straßenrand liegen bleibt und denkt, jetzt schnell mit ADAC-Mitglied werden.
Ja,
genau. Aber das sagen sie ja erst nachdem du den Vertrag unterschrieben hast. Und jedenfalls haben sie es mir damals nur so erzählt. Dann ist man natürlich für 3 Jahre Mitglied und
das ist natürlich auch der Witz, ne? Die haben halt wahnsinnige Mitgliederzahlen.
Genau,
aber
eigentlich nur deswegen.
Die meisten Leute sind komplett passiv so, ja.
Ja, ja.
Ich meine, klar, die machen dann halt Stimmungsmacher, du kriegst immer dieses ADAC-Heft dann zugeschickt und so ein Scheiß, ne? Aber im Endeffekt, das liest ja kein Schwein.
Ja.
Und das heißt also mit anderen Worten, der ADAC ist eigentlich ein Sitzriese, so, also rein vereinsmäßig gesehen. Und der ist super einflussreich auf jeden
Fall. Aber meistens bei den meisten, selbst die meisten Versicherungen, so Kaskoversicherungen und sowas und Leute, die haben sowas auch drin. Also man braucht nicht ADAC-Mitglied zu sein, was ja doch immerhin noch Geld kostet, nur um diese Reparaturdienstleistung dazu oder diese Abschleppleistung zu kriegen, die man bei den meisten Versicherungen eh schon dabei hat. Also es ist wirklich ja. Ja, naja, aber was
und, ich... Und ne, du weißt ja, dass die FDP deswegen gelb ist, weil die ADAC... Nein.
Ach so, weil das sind die gelben Engel.
Das ist nur eine Verschwörungstheorie, dass der ADAC die FDP gegründet hat.
Naja,
aber man könnte es gerade so ein bisschen glauben irgendwie.
Okay, vielleicht habe ich das auch falsch ausgedrückt, dass sie den Freiheits... Das stimmt natürlich. Wahrscheinlich war das schon immer ihre Interpretation von Freiheit, nämlich so schnell fahren dürfen, wie man will und so ein Arschloch sein, wie man will und nicht keine Rücksicht nehmen müssen, wie man will. Aber ich find's irre, wie das gerade so wirklich sich komplett ungeschwungen Bahn bricht und wie so, was das auch für ein bizarrer Freiheitsbegriff ist, weil ja, jeder soll die Freiheit haben mit seinem Porsche, aber nicht jeder hat das Geld für einen, ach, du bist arm, nee, dann natürlich nicht, nee, wir sind hier im Kapitalismus, nicht jeder soll einen Porsche kriegen, das wäre ja Sozialismus, nee, Freiheit heißt, und plötzlich ist man an einem Punkt, ja, offensichtlich Freiheit geht nur für Reiche.
Ja.
Und
ja, okay, das ist jetzt auch, ich muss mal jetzt sagen, das ist aber auch nichts Neues. Ne?
Ist auch nichts Neues, ja. Aber es ist in der ursprünglichen Definition von Freiheit auch nicht drin. Da galt die, irgendwann galt die mal für alle.
Ja. Ja, also ich meine, das finde ich auch interessant in dieser Klimadebatte. Es wird ja sozusagen von den, sag ich mal, Marktverfechtern, die trotzdem Klima sozusagen nicht leugnen und so was machen wollen, die wollen ja immer eine Marktlösung. Ne? Und sag ich mal, eine populäre Form davon ist ja diese CO2-Steuer zu sagen. Ne? Und sag ich mal, ökonomisch ausgedrückt ist es ja so, das, was wir tun, ne, irgendwie sei es jetzt Autofahren, Fliegen, Fleisch essen oder wie auch immer, produziert CO2.
Ja.
Und das schädigt das Klima. Aber im Endeffekt in dieser ökonomischen Rechnung zwischen mir als Konsumenten, dem Hersteller und so weiter und so fort und dem Preis, den wir über den Markt erzielen, kommt das einfach nicht vor. Deswegen nennt Ökonomen das Externalitäten. Ne? Also es ist so eine negative Externalität, dass halt dabei CO2 ausgestoßen wird, der halt dann sozusagen schädlich ist. Und ein Ökonom würde jetzt sagen, wir brauchen eine CO2-Tax, um diese Externalität sozusagen in den Preis mit reinzubringen. Mhm. Ne? Also dass dann sozusagen die Zerstörung der Umwelt durch dieses durch das die Herstellung von einem Stück Fleisch oder einem Flugzeugflug, ja, dass das halt im Preis sich spiegelt, dann ist es halt keine Externalität mehr, sondern ist es intern. Und Das hat natürlich einen gewissen Reiz, aber im Endeffekt ist es ja genau das, diese Art von Freiheit, die dahinter steckt, die du gerade angesprochen hast, ja. Dann wird halt Fliegen teurer, dann wird halt Fleisch teurer, dann wird halt Autofahren teurer. Und das heißt mit anderen Worten, weniger Leute können sich das leisten. Das heißt also, mehr Leute werden davon ausgeschlossen. Das mag dann vielleicht, das mag dann einen Effekt haben, ja, mhm. der dann eben regulierend wirkt und zwar positiv fürs Klima, aber er ist natürlich total ungerecht, weil du dann plötzlich sozusagen, weil sie, die Reichen, ja, die müssen dann zwar auch mehr zahlen, aber
denen ist es egal.
Genau, also die können sich's trotzdem noch leisten. Sie werden zumindest nicht in ihre Handlungsfreiheit eingeschränkt. Ja, aber zum Beispiel, keine Ahnung, hier die Mutti, die hier um die Ecke wohnt und halt ein Viertürer hat, weil sie damit irgendwie ihre Kinder zur Schule bringt. Und mit irgendwie drei Kindern ist es halt echt schwierig, also ohne Auto, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, selbst in einer Stadt
aber
wie Berlin.
Aber hier um die Ecke
ja.
sind nicht so arm.
Genau, also hier in der Umecke nicht, vielleicht nicht.
Bei
aber
dir da hinten.
In Neukölln oder so, wo ich wohne, halt dann eher schon. also, so weißt du, so, die können sich dann plötzlich kein Auto mehr leisten. So. Aber dann SUV-Nachbar, ja, das ist dem doch egal. Wie hat das irgendwie, das war vor vielen, vielen Jahren, das Dieter Bohlen mal gesagt, haben sie ihn gefragt damals als zu dieser Debatte, als die Grünen irgendwie diese Forderung hatten, dass Benzin 5 Euro kosten soll, meinte er, das ist meinem Ferrari doch egal, wie viel der Preis.
Ja.
So, weißt du, so, das ist, und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass halt, gewisser Hinsicht, also ich bin jetzt nicht total gegen Carbon Tax, ne, also ich glaube, das ist ein sinnvolles Regulierungsinstrument, aber man muss halt echt damit aufpassen, dass man da halt extrem soziale Ungleichheit verstärkt und stattdessen muss man halt zumindest auch mit Verboten arbeiten. Beispielsweise, ich bin total für ein generelles Verbot von Inlandsflügen. Einfach verbieten. Die braucht keiner, ja. Es braucht keine Inlandsflüge.
Naja, ich bin in letzter Zeit öfters mal mit der Bahn gefahren.
Es ist scheiße, aber du kommst dahin. Und du kommst auch in einer
Also die Deutsche Bahn ist schon in einem erbärmlichen Zustand. Also
das
ich bin
stimmt,
jetzt, ich bin vor ein paar Tagen, also jetzt bin ich diese Woche ein paar Mal gefahren, da hat alles gut funktioniert im Großen und Ganzen, bin ich fast pünktlich angekommen. Also die Male davor waren es wirklich absurde Zeit. Also so ein Waggon gesperrt wegen Stromausfall, ein anderer Waggon gesperrt, im anderen Waggon war die Klimaanlage ausgefallen, die Leute haben rumgeschwitzt ohne Ende, es war wie eine Sauna da drinnen und so. Also
das ist gerade ganz schlimm, ja. Also das ist natürlich so eine Sache, das muss natürlich auch mal hinkommen, halt einfach mal die Bahn mit vernünftig Geld ausstatten.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, also ich stimme dir auf der einen Seite zu mit diesem, dass das ungerecht ist. Auf der anderen Seite sage ich zum einen, ja, das, also stimmt, ohne Frage, aber der Kapitalismus ist generell sehr, sehr ungerecht. Und ich finde es immer merkwürdig, dass man, also ich finde, man kann durchaus berechtigterweise mal die Systemfrage stellen, aber das dann so an einigen wenigen Stellen zu tun, finde ich irgendwie immer merkwürdig. Also warum soll das jetzt für Mallorca-Flüge gelten? Also warum ist es da plötzlich wichtig, gerecht zu sein, aber bei Mieten nicht oder sowas? Also das finde ich, da finde ich es, oder eben bei anderen Sachen, die sich Leute gerne leisten würden, nicht. Das finde ich das eine. Das zweite ist, dass man dadurch, wenn nicht nur der, es zahlt ja nicht nur der Konsument diese Steuer, sondern es ist ja im Endeffekt, also du kannst dir ja überlegen, also ich finde das zum Beispiel immer spannend bei wie viele Lebensmittel enthalten Milch. Und viele dieser Lebensmittel enthalten keine Milch, weil da unbedingt Milch drin sein müsste, sondern die enthalten oftmals Milch, weil Milch einfach wahnsinnig subventioniert ist und damit ein unfassbar billiger Rohstoff ist. Und damit lohnt sich das einfach, das zu nehmen, statt irgendeinem pflanzlichen oder irgendwas anderem. Und wenn man das hinkriegen würde, dann, also das könnte eventuell klappen, dass dann halt irgendwelche Produkte, dass sich die Hersteller von diesen Produkten angucken, na was ist denn hier besonders CO2-schädlich und sie halt die Wahl haben, unsere Kunden können sich die Produkte nicht mehr leisten oder wollten sie sich nicht mehr leisten oder wir ersetzen die Inhaltsstoffe durch, vielleicht nicht, dass es nicht ganz so billig ist, wie es vorher war, aber fast so billig ist, einfach dadurch, dass wir hier CO2-neutralere oder CO2-bessere Sachen einsetzen. Und das könnte dann, also zum Beispiel dieses Auto, das könnte vielleicht weiterhin fahren, wenn es halt, wenn die Autohersteller wirklich mal einen Anreiz hätten, spritsparende Autos zu bauen. dann, weil wenn du dann plötzlich wenn und das war ja schon mal so. Es war ja schon mal so, dass die Leute auf spritsparende Autos Wert gelegt haben und jetzt ist halt Benzin seit Jahrzehnten nicht mehr nennenswert teurer geworden oder halt kaum noch und darum ist es den Leuten wurscht, wie viel ihre Karre verbraucht oder relativ wurscht und
es fahren alle SUV.
Und es fahren alle die dicken Karren. Und insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass man da durchaus auch einen Anreiz drüber schaffen kann. Ich finde,
ja, das will ich auch nicht sagen. So, ich sage nur, dass halt, wenn man halt zu sehr nur über diese Anreizstruktur schafft, dann schafft man Ausschlüsse. Dann
ja, trägt klar.
man konkret sozusagen den Handlungsspielraum von armen Leuten ein. Und das ist halt und das ist nicht nur ungerecht. Das wird sondern das fliegt dir auch um die Ohren, wenn du das halt mal das kannst du ja genau sehen da bei den Gelbwesten in Frankreich. Ne, das ist ja genau der Grund gewesen, dass sie das halt als total ungerecht empfunden haben, dass jetzt sozusagen die Benzinsteuer erhöht wird für die Leute, die halt sozusagen Pendler sind und außerhalb der Stadt wohnen oft müssen, weil Paris ist halt scheiße teuer und gleichzeitig die Vermögensteuer abgeschafft wird und so ein Scheiß, ne?
Also was ich halt glaube, also das darf natürlich, also du darfst natürlich da nicht also das muss dann, zum einen muss das dann dadurch passieren, dass an anderen Stellen wieder Ausgleich geschaffen wird.
Genau. Also dass du Angebote schaffst, also beispielsweise eben die Bahn besser ausbaust, irgendwie den öffentlichen Nahverkehr subventionierst.
Auch da könnte man über Steuern arbeiten, Mehrwertsteuer senken, Fahrräder Mehrwertsteuer senken, für Sachen, die gut sind. Man könnte ja auch sagen, dass Sachen, die sich dann vielleicht über den, dass es auch eine negative CO2-Steuer gibt. Also weißt du, wenn du überdurchschnittlich gut bist in einem bestimmten Bereich, dass du dann quasi Geld vom Staat zurückkriegst und dadurch die Produkte dann attraktiver werden.
Du meinst so CO2-Ausstoßzertifikate für Normalbürger? Also, dass du sozusagen Freikontingent pro Jahr hast und wenn du halt drunter bist, kannst du das sozusagen am Markt verkaufen.
Das hat halt nicht funktioniert, aber keine Ahnung.
Ja, doch. Ich meine, das könnte man dann sozusagen alles automatisiert über, na was? Blockchain.
Oh. Hey, unser CO2-Ausstoß hat sich halbiert, aber dummerweise speichern wir das alles in der Blockchain, die 48.000 chinesische Kohlekraftwerke auslastet.
Das ist so witzig. Es gibt so viele Klima-Energie-Geschichten, die so über die Blockchain laufen sollen und jedes Mal die Frage, ja, und wie macht ihr denn euren, wie macht ihr euren Konsensus? Ja, Proof of Work, alles klar. Danke. Bis nächstes.
Nächster. Und bitte nicht zu viel ausatmen beim Rausgehen.
Das ist echt absurd. Aber ja, das gibt es auf jeden Fall. Aber Gott sei Dank, da redet auch keiner mehr drüber. Ne? Blockchain ist so durch, oder?
Blockchain ist erstaunlich gerade weg vom Fernsehen. Wobei, das heißt ja nicht, dass es tot ist. Es gibt ja immer so diesen Hype-Cycle.
Also, genau, also Bitcoin, habe ich das Gefühl, kommt gerade wieder, ne? Also, weil die irgendwie.
Die werden gerade wieder mehr, die legen gerade irgendwie wieder. Da habe ich ja vor einem Jahr irgendwie prophezeit, dass die jetzt ihren Höhepunkt haben und jetzt so kontinuierlich in Vergessenheit geraten werden. Offensichtlich sind mal wieder irgendwo ein paar Trottel aufgewacht. Aber ich bleib dabei. Also meinetwegen kann Bitcoin vielleicht ein ganz brauchbares Spekulationsobjekt sein, aber ich kann nach wie vor keinen praktischen Nutzen sehen, wie man mit Bitcoin irgendwas machen kann, was nicht über reine Spekulation hinausgeht.
Ja, also ich meine, sag mal so, ne? Jetzt mal ein paar Annahmen gemacht, die jetzt nicht so gegeben sind, aber stellen wir uns vor, der Wert stabilisiert sich auf irgendeinem Niveau, völlig egal auf welchem, ja.
Mhm.
Und die Nutzung steigt und ich glaube, das kann man schon sagen.
Die Nutzung wird nicht steigen.
Die Nutzung steigt, glaube ich, linear schon seit. Okay, das müsste man dann.
Die Zahl der Transaktionen ist hart gecapped im Augenblick auf 7 Transaktionen pro Sekunde.
Ja, also das ist die Schnelligkeit, aber wie viele Transaktionen werden abgeschlossen pro Sekunde? Also nicht verarbeitet, sondern halt tatsächlich, wie oft wird Bitcoin benutzt? Das ist
maximal 7 Mal pro Sekunde.
Ja, aber das staut sich dann ja auf und.
Ja, aber das ist, ja. Der Tag hat halt so und so viele Sekunden und du hast halt einfach ein. Pro Zeitraum X kannst du halt.
Ist egal, du weißt, was ich meine. Also steigt die Nutzung von Bitcoin, weil die Leute werden nur, weil sie irgendwie länger drauf warten, nicht plötzlich aufhören, irgendwas nicht in Bitcoin zu bezahlen, oder? Also
Naja, im Augenblick, wenn du eine Transaktion durchkriegen willst, also ich weiß jetzt nicht, wie es gerade aktuell aussieht, kann sein, dass sie jetzt, aber du hast halt dieses harte Cap von 7 Transaktionen pro Sekunde und das heißt natürlich, dass du dann irgendwie theoretisch 2 Wochen warten kannst und hoffen kannst, dass in der Zeit deine Transaktion doch mal durchkommt. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn du eine Transaktion hast, die so lange warten kann, das ist ja auch nicht alles. Also wenn du irgendwie du willst ja auch nicht an der Kasse stehen, eine undefinierte Zeit. Klar, das ist jetzt aber auch irgendwie ein Online-Einkauf oder sowas, der muss ja auch irgendwann willst du die App ja mal haben, die du gekauft hast. Oder auch irgendwann muss Amazon mal die Ware liefern.
Ja, oder oder der Sniper halt irgendwie denjenigen abnimmt, ja, den du haben willst, haben willst.
Also, irgendwann ist ja eine Altersschwäche gestorben.
so per Telefon ist der Sniper gerade so am Telefon und sagt so, soll ich schießen? Ich schieße, sobald ich die Transaktion habe. Ich habe ihn gerade im Visier. Die Transaktion, wo ist die Transaktion? Ich habe die abgeschickt. Sie ist noch nicht da. Scheiß Bitcoin. Jetzt ist er weg.
So, das ist, und dann, was ist halt so, was ich nie bedacht habe, es gab mal so Dienstleister, die dann halt, ich glaube, irgendein Spiel, so irgendwas in der Richtung von, ich weiß nicht, ob es hier, wie heißt diese, Steam, ich glaube, es war nicht Steam, ich glaube, es war Microsoft oder ich weiß nicht, wer es war, konnte man auch irgendwie mit Bitcoin bezahlen. Und die hatten dann das Problem, dass dann auch die intern, weil das ist dann halt, was weiß ich was, die Transaktion, wenn du das bezahlst, du bezahlst dieses Spiel per Bitcoin und dann überweist du das Geld auf ein Konto, was die gerade dafür angelegt haben. Aber die müssen das Geld ja dann auch intern weiter transferieren. Ist ja nicht so, dass das dann alles auf einen großen Stapel kommt und dann war's das, sondern das muss ja dann noch zusammengeführt werden. Irgendwas musst du ja mit dem Geld anfangen. Und für diese ganzen internen Transaktionen musst du ja dann auch nochmal bezahlen.
Mhm. Also bei diesem Lightning Network, ist das nicht auch irgendwie, oder war das, oder
das,
war
das wollten bei sie Ethereum? Das wollten sie mal einführen für Bitcoin. Das ist schon seit Ewigkeiten, ist jetzt bald wirklich da. Mhm. Ist aber noch lang nicht so, also zum einen ist es technisch noch nicht so weit, also zumindest das letzte Mal, als ich mich damit beschäftigt habe, ist jetzt auch tatsächlich schon eine Weile her ist. Das zweite ist, bloß weil es dann technisch funktioniert, heißt das ja noch nicht, dass das übernommen wird. Das muss ja auch noch, das muss ja auch noch genutzt werden von den Leuten und das ist ja, es wäre auch möglich, die Zahl der Transaktionen zu erhöhen, die mit Bitcoin möglich sind. Da muss man halt den Code ändern und dann, aber das hat jedes Mal bisher zu einem Fork geführt, wenn das versucht worden ist. Und Bitcoin ist das Einzige, also dieses Unveränderliche, was den Code nicht angefasst hat, ist bisher das Einzige, was überlebt hat. Insofern ist es eine Frage, ob denn, wenn man dann auf dieses Lightning-Network umsteigt, ob da hinreichend viele, Miner mitmachen. Weil die haben eigentlich kein Interesse daran, dass man zu viele, also jedenfalls scheinen sie kein Interesse daran zu haben, dass man zu viele Transaktionen pro Sekunde machen kann. Die scheinen damit ganz glücklich zu sein mit dieser Begrenzung. Weil für die ist so dieser Mangel natürlich, dadurch überweisen die Leute mehr, also dadurch steigen die Transaktionsgebühren. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer eine schlaue Idee ist. So, das ist das zweite Problem. Und das dritte Problem ist, dass ich von einigen, also ich verstehe nicht, wie dieses Lightning Network funktioniert im Detail, aber von einigen Leuten, denen ich glaube, dass sie sich damit auskennen und beschäftigt haben, die sagen, dass es zu einer massiven Konzentration führen wird.
Nee, das habe ich auch gehört. Das ist ja auch so ein bisschen so off the chain sozusagen. Du machst ja dann sozusagen Transaktionen off the chain, wenn beide irgendwie in diesem Lightning-Network sind.
Genau.
Oder sozusagen an der Chain vorbei.
Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie genau das funktioniert, ja. Aber es ist wohl, man etabliert wohl irgendwelche Channel und die neu zu etablieren, diese Channel kostet relativ viel Zeit oder Geld oder was auch immer. Also irgendwo,
wenn da schon da ist.
Aber wenn er schon da ist, also hast du ein Incentives, die bestehenden Channels zu nutzen, weil das ist deutlich effizienter und damit wirst du über kurz oder lang keine Direktüberweisung mehr zwischen zwei Personen oder sowas machen, sondern man wird das halt immer über irgendeine Institution in der Mitte machen, damit das halbwegs schnell geht. So, das sind so. Also insofern glaube ich bezweifle hart, dass Bitcoin jemals zu sowas wie einer Währung kommen werden könnte. Und und ich glaube, das haben auch viele gar nicht mehr als Ziel. Also es war am Anfang, davon hat man auch schon längere Zeit nicht mehr, also habe ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gehört. Auch als der große Hype losgeht, kann ich mich nicht erinnern, dass mir irgendjemand gesagt hat, oh, ich investiere jetzt groß in Bitcoin, weil dann kann ich mir übermorgen meine Lebensmittel damit kaufen.
Nö, aber also den Traum gab es aber schon, dass man
den
halt sozusagen eine Währung, also ich glaube, den gibt es immer noch bei vielen, wie realistisch ist das, ist ja mal dahingestellt, aber es ist halt eine Währung, die halt von keinem Staat kontrolliert wird und die halt sozusagen zensurfrei ist und so. Das ist halt immer noch, glaube ich, das, was die Leute daran reizt, so daran mitzumachen.
Also ich habe so auch ganz verschiedene, ich gibt natürlich dann auch die Leute, die sagen, die wollen für die dystopische Zukunft gewappnet sein, sozusagen als Goldersatz, dann Bitcoin haben, die dystopische Zukunft, in der es aber trotzdem noch das Internet gibt und weltweit ein Miner-Netzwerk, die mit Bitcoin das am Leben halten. Halt, ich ist jetzt nicht die dystopische Zukunft, die in Mad Max auftaucht, aber vielleicht ist das ja die dystopische Zukunft. Also ich halte es für, ich halte es zumindest für fragwürdig. Aber vielleicht, also ich glaube es im Augenblick, wie heißt das, The Greater Fool? Also es geht ja in dem Spiel nicht darum, der Schlauste zu sein.
Sondern nur nicht der Dümmste.
Sondern nur zu hoffen, dass es noch jemand gibt, der noch dümmer ist als man selbst. Hm. Und ich frage mich auch manchmal bei Bitcoin, ob das nicht vielleicht auch nur deswegen so lange überlebt hat, weil die Zahl der Transaktionen so begrenzt ist. Weil du kannst auch nicht in Panik mal schnell verkaufen. Mhm. Wenn du so, oh Gott, Bitcoin stürzt ab.
Und du hast alle verkaufen und dann ist die große Schlange dann, ne? Ja, ja.
Genau, weil du kannst halt nicht verkaufen, weil halt
das dann. Aber du kannst die Verkauf, aber du kannst doch, obwohl ja, das muss ja jemand kaufen, bevor du verkaufen kannst. Also ja.
Es muss jemand, aber auch, es dauert halt einfach, bis die Transaktion durch ist, ist halt so viel Zeit vergangen, dass sich vielleicht das Ganze wieder schon stabilisiert. Also so diese ganz krassen Panikverkäufe, die kannst du, insofern ist es auch vielleicht, aber keine Ahnung. Also ich aber ja, Bitcoin ist erstaunlich ruhig geworden gerade.
Ja, also im Blockchain auf jeden Fall, ja.
Genau. Blockchain, ja. Das war ja mal eine Zeit lang, ich hab das neulich mal über AI gehört. Also dass so dieses, oder ML, je nachdem, wie man es nennt.
Also du meinst jetzt der neue AI-Winter?
Dass das im Augenblick gerade so ist, dass sich halt alles, dass alles irgendwie was mit AI zu tun hat. Und dass das auch bei Leuten, die irgendwelche Projekte starten und die irgendwelche, die Venture-Kapital haben wollen, dass die wohl auch sehr, sehr regelmäßig irgendwie so, und was hat das mit AI zu tun? So, nichts? Ah, nee, dann mache ich es nicht.
Also immer noch, meinst du?
Ja, ja, dass das wohl nach wie vor so sei.
Ja.
Und dass darum gerade auch so ein massiver Hype stattfindet noch, wo alle irgendwie in ihr Geschäftspapier, also in ihre Geschäftsunterlagen rein, und das machen wir mit AI, obwohl es eigentlich nur ein simpler mathematischer Algorithmus ist oder so, und schreiben halt irgendwie AI dran, was natürlich dann noch mehr dazu führt, dass alle denken, dass es überall AI gäbe, obwohl es gar keine gibt. Und was so die Hoffnung in AI dann natürlich noch weiter enttäuschen wird, weil ja, wenn du AI ranschreibst, obwohl du eigentlich gar keine verwendest, dann kann es ja nicht mal.
Aber wie ist da deine Einschätzung? Also ich bin ein bisschen zurückhaltend immer, was so meine AI-Geschichten angeht, weil ich erstens da nicht tief im Thema drin stecke,
ja.
So was da gerade so passiert und was da so möglich ist, und zweitens, weil ich ja nicht überall alles wissen kann und überall eine Meinung zu haben kann. Aber ich habe schon den Eindruck.
Was? Wer bist du und was hast du mit MS Pro gemacht? Als den MS Pro, den ich kenne, der konnte zu jedem Thema 8 Meinungen haben.
Das stimmt. Aber mein Eindruck ist, dass es halt in den letzten, weiß nicht, 10 Jahren oder so, gab es halt wirklich ziemlichen Schub.
Ja.
Und ich habe aber seit einigen Jahren, seit 2-3 Jahren, habe ich das Gefühl, dass es jetzt wieder so ein Plateau erreicht hat. Mhm. Also so dieses Machine Learning mit den neueren Verfahren, die haben halt wirklich richtig was gebracht.
Ja.
Ja, und da haben die halt richtig geile Scheiße mitgemacht und so. Aber im Endeffekt war das jetzt halt auch nur ein One-Trick-Pony, das sie jetzt sozusagen ausgereizt haben. Und
ich glaube, da geht noch, der Trick ist erstaunlich simpel. Ich habe mich also mit so ein bisschen ML beschäftigt. Das ist
ja, also wie das grundsätzlich funktioniert, weiß ich auch, ne? Aber ja. Also wobei das natürlich dann halt ganz, ganz viele unterschiedliche, im Detail dann wieder unterschiedliche Verfahren gibt, aber ja.
Klar, aber im Wesentlichen ja doch relativ mathematische Modelle finden für ein bisschen automatisiert für komplexe mathematische Probleme und das halt durch Annäherung finden. So weit habe ich, das ist zumindest mein Verständnis davon.
Mehrdimensionale Statistik eigentlich. Also du hast sozusagen, du hast diese neuronalen Netze machen halt im Endeffekt nichts anderes als statistische Gewichtungen von anhand von Trainingsdaten sozusagen zu entwickeln. Und zwar dadurch, dass sie eben ein neuronales Netz wählen, können sie sozusagen mehrere Dimensionen dabei bedenken und haben dann sozusagen intern bildet sich ein aus der Erfahrung sozusagen ein mehrdimensionales statistisches Modell, über das sie dann halt sozusagen Pattern Recognition machen können.
Okay, ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt verstanden habe, aber auf jeden Fall, ich meine, im Bilderkennungsbereich haben wir gigantische Spracherkennung haben wir gigantische Fortschritte gehabt. Wir haben so dieses ganze, also Sachen, also das, was ich nach wie vor sehr spannend finde an ML, ist halt, dass so ein Problem, was also es gab mal der US Postal Service, also die amerikanische Post, hat irgendwann mal einen großen Datensatz an Ziffern aufgeschrieben, einfach von handgeschriebenen Ziffern rausgegeben, irgendwann Ende der 80er oder sowas. Und das war so ein bisschen als Trainingsmodell für SIP-Numbers, also für Postleitzahlen gedacht. Damit du nämlich, ich dachte, das ist hier irgendwie der Rechner, der gerade, irgendwas hat gerade Geräusch gemacht. Ja, egal, lasst euch nicht stören, wir lassen uns stören. Weil damals war irgendwie die Erkennungsrate der besten SIP-Erkennungssysteme lag irgendwie bei unteren 90% oder sowas. Und mittlerweile ist das so, das ist so ein ML-Trainingskurs. Hey, guck mal, wir lernen jetzt mal, wie man hier im Laufe dieses Trainings, dieses Tutorials, du fängst mit ML an, hier lad dir mal diese Datensätze runter und dann entwickelst du ein Trainingsmodell, was alles, was es bis vor 15 Jahren gab, um Dimensionen schlägt. Einfach so als allerersten Versuch sozusagen. Mhm. Das ist dein erster Schritt in ML. Das ist schon noch ziemlich krass. Ich finde diese ganzen Face-Swap-Sachen, so diese
ich glaube, das ist diese Face-App, hieß sie, glaube ich.
Ne? Genau, diese
Face-App. Die war ja auch echt ziemlich krass, also was sie da so für Alterungsbilder gemacht haben.
Das wirkt schon.
Das sah schon echt gut aus, ja.
Ja.
Das fand ich dann so geil, dass dann halt diese große Panik dann kam, so ne, das ist ein russischer Anbieter und guck mal, was die in ihrer TOS geschrieben haben, dass sie die Bilder, die wir hochladen, da haben sie dann irgendwelche Rechte dran. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also es war wieder so eine Bullshit-Panik darum.
Ja,
ich habe mich wieder so kaputt gelacht.
Dabei wissen die doch bloß, wie ich in 10 Jahren aussehe. Ich verstehe gar nicht, warum sich irgendjemand aufregt.
Genau. Der russische Geheimdienst hat jetzt mein Gesicht, wie ich in 10 Jahren aussehen kann. Wird mich in 10 Jahren, werden mich russische Geheimdienste einfach einsperren.
Das ist auch für unsere Zukunftsfolge hier vielleicht ganz gut.
Warte mal,
ich will mal die Face-App rausgucken, wie wir nächste Woche aussehen.
Deutsche Datenschutzpanik ist, die schlägt sich
aber
die sich
war
immer,
auch in den USA, also die war, die
ja, ja, also beziehungsweise mittlerweile ist die in den USA fast noch bescheuerter, ja. Das ist, was die Leute sich für alle für einen Quatsch ätzen. So, weißt du, so, Alter, Mann, Moment, ja, ey, ich kann mich echt wie null aufregen.
Na, geht doch noch. Ist doch nicht so alt geworden in der einen Woche. ja, das finde ich, also ich glaube, es gibt im ML-Bereich gibt es schon noch relativ viele Sachen so in kleineren Bereichen. Das sind nicht mehr so Knallersachen, wie es früher mal war, als das noch neu war, sondern es sind mehr so gewohnte Sachen. Aber zum Beispiel im Bereich von Sprachsynthese auch. Das ist sowas, wo es auch so geile Modelle mittlerweile gibt. Und so diese, wo sie dann lernen, so aus, ja, du erzählst mal zwei Sätze oder die haben eine Aufnahme von dir von einer halben Stunde und können daraus aus deiner Stimme dann, also eine synthetische Stimme, die alles sagt, erstellen und so eine Sachen. Das ist ja, also diese synthetischen Sprachen, die dabei rauskommen, sind mittlerweile auch sehr, sehr gut und das ist schon.
Weil letztens habe ich was gehört und zwar über die Google Übersetzungsengine, wo sie ein Paper drüber geschrieben hatten und wo sie halt sehr, sehr gute Ergebnisse irgendwie damit geschafft haben. Aber dann haben sich das so ein paar Informatiker angeschaut und haben dann halt gesehen, dass da halt ein paar Abkürzungen genommen wurden, ein paar, okay, Hacks drin stecken. Ah. Und wenn man die Hacks rausnimmt, dann kam dann plötzlich sozusagen so eine unterdurchschnittlich gute Übersetzungsleistung
raus. Okay.
Das war irgendwie ganz interessant.
Krass.
Ich kann es auch gerade nicht mehr reproduzieren, aber.
Sind die Hacks dann allgemeingültig oder taugen die nur für die drei Testsätze?
Gute Frage. Ich
aber wenn sie allgemeingültig sind, dann ist es ja auch okay.
Ja, ich meine, das ist so what, ne? Ich meine, am Ende ist ja alles ein Hack, ne? Aber ja, fand ich auf jeden Fall interessant, ja. Also das halt auch viel, ich sag mal so, da wird halt auch viel geschummelt, ne? Es gibt dann diese Co-MI, wo dann plötzlich sich rausstellt, dass halt angeblich dem Spezialassistenten, den du dir eine App installiert hast, ja, dass der halt, der angeblich irgendwie mit AI halt mit dir spricht, so, ja, dass da halt am Ende irgendwelche Leute im Callcenter irgendwo sitzen und dann irgendwelche Sachen raussuchen und so.
Ja, das ist
Das ist halt.
Aber das ist ja, das, also es gab von Facebook gab es so einen Assistenten, M hieß das, mhm. Der konntest du in, war wahrscheinlich bewusst geschlechtslos, aber im Deutschland ist das sehr schwer. Und das habe ich hin und wieder mal genutzt, weil das konnte ich halt damals, als ich das genutzt habe, und das war ganz klar Menschen. Aber das war auch nie wirklich.
Nee, das war aber auch transparent damals.
Das war auch kein Geheimnis. Das war, ja. das war halt das Ziel, das irgendwann mal per AI hinkriegen zu können, aber im Augenblick sind wir da halt noch nicht und darum machen wir nur das, was wir in AI können, auch in AI, was wahrscheinlich nahe Null war und so, und dann kann man das ja nach und nach ausbauen. Das ist ja, finde ich ja auch absolut legitim. Also ich finde es, ja, keine Ahnung. Mal gucken, was da kommt. Aber ja, vielleicht ist der große Hype vorbei, aber das ist, glaube ich, auch ganz gesund, weil dieser Hype, also diese Erwartung, dass wir jetzt in 8 Wochen irgendwie unseren Machine Overlord haben, der uns und alle unterjocht mit seiner übermäßigen Intelligenz, das war halt von vornherein eine dumme Idee. Und
aber da sind wir dann wieder unserem Lieblingsthema, selbstfahrende Autos.
Ja.
Weil für mich ist wirklich sozusagen, also für mich ist diese Frage von AI Winter oder nicht, also um das mal kurz zu erklären, also AI ist ja schon auch eine alte, sag ich mal, Wissenschaft, ja, mhm. irgendwie, und schon in den 30er hat man, in den 40er Jahren hat man darüber angefangen zu schreiben, in den 50er, 60ern ging eigentlich die Forschung los und dann war die große Hoffnung, jetzt geht das los mit der künstlichen Intelligenz und so, und dann in den 70er Jahren hat man dann erkannt, oh, irgendwie kommen wir doch nicht so schnell voran, wie wir dachten. Und wenn man sich zurückerinnert, wie was Computer so in den 70er Jahren gemacht hat, wundert einen das jetzt auch nicht so wahnsinnig, ne? Rückblickend, aber damals war das halt schon eine große Enttäuschung, weil man halt wirklich gedacht hat, jetzt halt mit den exponentiellen Prozessor-Zusatzleistungen, die man halt so so generierte, dass man dann halt auch exponentielle Intelligenz erzeugen könnte. Und da gab es dann halt so diese große Enttäuschung und das nennt man halt bis heute den AI-Winter, der sozusagen von den 70ern bis in die, eigentlich so bis in die 2000er rein reichte, wo halt, sag ich mal, Fördergelder und Berichterstattung und allgemeiner Hype zu künstlicher Intelligenz einfach nicht wahnsinnig groß war, sondern eher so sehr gedämpft. Und erst seit so 2012 geht das ja erst wieder los, so dass halt wirklich so AI wieder halt ein Thema ist, eben durch diese neuen Machine Learning Verfahren, Deep Learning, dies, das. Und
was ich mir hab sagen lassen, ist, dass das gar nicht so wahnsinnig neue technische Verfahren sein, sondern einfach die Rechenleistung ist da.
Ja.
Und die Datenmenge ist da. Also man hat die hinreichend Daten, um das zu machen. Und dass das wohl das Eigentliche ist, dass es plötzlich hinreicht.
Ja, es gab halt aber auch schon eben Forschung, die dann halt die alte Algorithmen, also ich sag mal so die digitalen neuronalen Netze, diese gibt's schon sehr lange. Mhm. Also diese Technologie wurde irgendwann in den, ich glaube Ende 50er oder so schon irgendwie erfunden, aber die funktionierte halt nur bis zu einem bestimmten Punkt und das lag halt daran, dass sie im Endeffekt sozusagen die Genauigkeit kannst du so Nachkommastellen mehr oder weniger messen, ne? Sozusagen, also die Konfiguration Nachkommastellen, die Genauigkeit, die war halt dann so keine Ahnung, hattest du dann, keine Ahnung, 5 Stellen, ja, oder so. Und heute kannst du da erstens natürlich durch die Rechenleistung, aber auch durch die vielen Datenmengen, kannst du das halt beliebig 20 Stellen hinterm Komma halt genau machen. Und dann fängt es halt an, wirklich relevante Ergebnisse rauszuballern. Und also es gab dann halt sozusagen schon ein paar Tweaks, aber im Endeffekt, ja, die Verfahren sind schon sehr lange, aber die Die Verfahren gab es schon sehr lange, aber schon mit, also so mit Grafikkarten halt, wo du halt ganz, ganz viele Sachen parallelisieren kannst, mit den Grafikkartenprozessoren hat das halt viel gebracht. Und irgendwie sind sie da halt erst 2012 so richtig drauf gekommen. Das war so ein Professor irgendwo in England, den dann auch Google relativ schnell eingekauft hatte, der halt da sozusagen die ersten erfolgreichen Sachen damit irgendwie, es gibt da diese eine, auch, also so ähnlich wie diese US Postal Datenbank, ne, gab es halt auch so eine Image-Datenbank, so für Bilderkennung, die seit Jahren in der Community sozusagen immer so als Standard genommen wurde. Und da war dann halt auch plötzlich sozusagen, gingst du so von irgendwie 91% auf plötzlich 97% auf so und hast plötzlich alle anderen Verfahren geschlagen mit dem Ding so. Das war halt schon auch eine Revolution damals. Ist auch egal. Aber auf jeden Fall, wo ich eigentlich hinaus wollte, die Machine Learning Winter. Ach ja, genau, zu den selbstfahrenden Autos. Für mich ist so ein bisschen die Wasserscheide, ob AI wirklich, wie weit AI jetzt wirklich ist, als Konzept, nicht nur sozusagen die einzelnen Verfahren, sondern halt wirklich, wie viel Intelligenz können wir produzieren oder maschinell automatisieren, ja. Ist für mich wirklich die Frage, ob wir selbstfahrende Autos auf die Reihe kriegen, auf die Kette kriegen. Das ist zwar nicht irgendwie, ist natürlich lange nicht irgendwie menschliche Intelligenz, ja, aber es ist schon echt verdammt viel Komplexität, die du da verarbeiten musst.
Ja, klar.
Und das ist dann wirklich auch, und wenn wir das schaffen, ja, irgendwie selbstfahrende Autos sicher und gut zu machen, dann ist das wirklich auch, sag ich mal, dann ist das halt wirklich gesellschaftsverändernd, also weltverändernd auch,
klar.
In gewisser Hinsicht. Und für mich ist das irgendwie, hängt das davon ab, ob wir das auf die Reihe kriegen. Und momentan sieht das ja nicht so gut aus eigentlich.
Also Elon Musk ist ja noch sehr optimistisch, der will ja bis Ende 2020, will das ja auch für die Tesla-Flotte ausrollen.
Ja, aber der will ja auch bald auf dem Mars im Loch hocken.
Aber Elon Musk hat schon einige Male die Odds besiegt. Also das ist, das muss man ihm einfach lassen. Und
das stimmt, ja.
Ich meine, Elektroautofirma aufgebaut, wo das wirklich auch vor 15 Jahren noch umstritten war, ob das überhaupt technisch möglich ist. Raketen, die wieder landen können, was auch bis vor wenigen Jahren als komplett unmöglich galt. Also er hat schon öfters mal irgendwelche Sachen, die als komplett Unmöglichkeiten einfach dann gemacht. Und das heißt natürlich nicht, dass es deswegen klappt, aber ich...
Tesla hat ja auch schon ein paar Leute totgefahren mit seinen selbstfahrenden Algorithmen.
Genau, aber das sind halt andere Algorithmen. Das sind wesentlich andere Algorithmen. Und ich habe irgendwann mal, habe ich hiervon schon erzählt in dem Podcast, gab es so ein, es war großartig, so ein Tesla, wo sie quasi für Aktionäre haben sie so einen Informationstag gemacht, wo sie dann so über ihren Stand der Technik, was so selbstfahrende Autos angeht und sowas berichtet haben. Und das war ziemlich technisch, also für so eine, also es war halt nicht so Apple Keynote Präsentation, hier sind mal ein paar gerenderte Bilder, sondern es war schon relativ technisch, natürlich jetzt nicht Universitätslevel technisch, aber schon krass. Und dann haben sie so erklärt, wie dass sie ihren eigenen Prozessor, den sie jetzt in jedem Tesla schon seit einiger Zeit verbauen, der halt nur optimiert ist auf Dot-Operationen, was halt eine der wichtigsten Operationen im AI-Bereich ist. Und von der halt so viele rauspowern kann wie nichts anderes auf der Welt, aber ansonsten halt nichts kann. Und dann darüber, wie sie, das hat man ja schon öfters mal gehört, dass Tesla so davon redet, dass sie diese Datenbank, wir haben ja diese Autos da draußen und das ist halt, wir haben diese Flotte und die können wir halt nutzen, um irgendwelche Sachen zu testen. Und das hielt ich immer für Marketing-Bullshit. Und dann haben sie mal gezeigt, wie das tatsächlich in der Praxis funktioniert. Und das ist schon irre, weil die können nämlich, weil so ein Tesla zeichnet nämlich fast alles auf, was du so machst bei deiner Fahrt.
Wissen das die Deutschen? Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Achtung, hier habt ihr es zuerst gehört. Es raged los. Tesla zeichnet alles aus, was ihr macht.
Und Tesla kann diese Daten hochladen bei Bedarf. Also die können
tun sie das gar nicht automatisch.
Das machen sie nicht automatisch, sondern das machen sie, weil es halt viel zu viele Daten sind, sondern das machen sie, und was sie halt machen, ist halt, zum Beispiel haben sie es vorgestellt an einem Beispiel so, du fährst auf einer Autobahn und plötzlich zieht dir jemand in die Spur rein. So und hat nicht einen Blinker an. Woran erkennt man das denn, dass sie jemand gleich in die Spur reinziehen wird? Und was sie dann halt machen, ist halt, weil die Bilderkennung, so hier ist mir gerade ein Auto in die Spur reingefahren, die ist in den Teslas auch schon hinreichend gut, sodass sie dann quasi Queries rausschicken an ihre Autoflotte oder an einen ausgewählten Teil der Autoflotte und sagen, guckt mal hier, schickt mir mal alle die 5-Sekunden-Schnipsel hoch, bevor euch jemand in die Spur reinfährt. Und dann durchsuchen die halt ihre internen Datenbanken danach und laden das dann hoch auf die Tesla-Server. Und die können dann halt ihre Modelle wiederum trainieren mit, hey, so kann man übrigens erkennen, dass gleich jemand in die Spur reinfährt, ohne einen Blinker anzumachen. Und das ist schon, und auf der Ebene haben die halt sehr, sehr viel gemacht. Dadurch haben die halt sehr, sehr viele Bilder von irgendwelchen, natürlich von Autobahnfahrten und sowas und haben halt diese ganzen Datenmaterialien und können die sich im Zweifelsfall hochladen und damit ihre Modelle trainieren. Vielleicht trainieren sie die auch inzwischen direkt auf den, könnten sie auch einfach die Trainer runterladen und dafür haben sie ja diese Prozessoren drinne. Dann könnten sie ihre Modelle auch direkt da trainieren und dann könnten sie die fertigen Modelle dann wieder hochladen oder sowas. Das klang schon alles ziemlich, also es war einfach cool zu sehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken, wenn ihr die Zeit dafür habt und sowas. Das ist schon ein geiles Nerd-Show-Off. Aber ja, das insofern, und da hat er gesagt, dass er bis Ende 2020 möchte für die gesamte Flotte selbstfahrendes Fahren eingeschaltet haben.
Das habe ich auch gelesen. Und zwar in einem Artikel, der allgemein sozusagen den Status von selbstfahrenden Autos eher pessimistisch beurteilt hat. Und ja, ich finde es auch so interessant, wir sind momentan in so einer Zwischenwelt. Ich meine, es gibt selbstfahrende Autos schon. Ja? Also ich meine, die fahren rum. Es gibt schon Tausende, fahren gerade auch schon rum, jetzt in diesem Moment.
Ja.
Und gleichzeitig haben wir sie noch nicht, weil sie sind irgendwie noch nicht so weit. Und also auf jeden Fall, der war relativ pessimistisch und er meinte halt, es ist halt einfach so, dass im Endeffekt andere Autofahrer, also menschliche Autofahrer, menschliche Verkehrsteilnehmer sind zu unpredictable und damit strugglen die halt immer noch. Und wenn man halt so eine Flotte hat, wie zum Beispiel Google, irgendwie die haben ein paar hundert Autos immer die ganze Zeit rumgefahren, ja, dann ist halt, also du denkst dir halt, okay, du hast eigentlich jetzt 99,999% aller Fälle. Aber es gibt halt immer noch diese 0,001 Edge Case.
Klar.
Ja? Und dann denkst du, ja, das kommt dann vielleicht irgendwie alle 100 Jahre vor. Aber wenn du eine Flotte von, keine Ahnung, 500 Autos hast, die 24/7 rumfahren,
dann ist alle 100 Jahre,
dann hast du halt, genau, dann hast du halt jeden Tag einen Edge Case. Hm. Ja? Und so ist das halt momentan. Ne? Also das ist halt, und die haben halt immer noch unglaublich viel sozusagen, also Unfälle gibt es halt nach wie vor. Es gibt nach wie vor ganz, ganz oft Eingriffe von dann eben sozusagen Beifahrern, also oder halt, ne, die dann halt da irgendwie immer noch am Lenkrad sitzen. Mhm. Leute, es gibt halt unglaublich viele Situationen, in denen Autos halt stuck sind oder halt irgendwie den Verkehr blockieren. Also gerade dort, wo viele diese Autos rumfahren, also so San Francisco und andere Teststädte, sind die Autofahrer mittlerweile komplett genervt von diesen Dingern, weil die halt irgendwie das nicht auf die Kette kriegen, halt teilweise irgendwo in Kreisel sich.
In Arizona war das, in San Francisco gibt es nicht so viele. In Arizona sind die meisten dieser Teststädte.
Ja, irgendwie so. Mhm. Auf jeden Fall, es gibt noch wahnsinnig viel Probleme, mit denen sie zu tun haben. Und ich weiß es nicht. Und sogar diese eine, gibt ja diese eine Autofirma, die machen halt so kleine Busse, die halt dann so mit 25 km/h halt irgendwie über festgelegte Strecken dann halt hin und her fahren, die jetzt sozusagen schon verkauft werden.
Apple?
Und, nee.
Apple hat so eine Zeit lang mal so ein Auto gebaut. Die hatten mal so ein.
Ja, aber es ist so ein spezielles Ding, ja. Und die haben jetzt gerade pleite, oder die verkaufen jetzt gerade oder so ihre Technologie oder geben jetzt auf, ihre Autos zu verkaufen oder sowas. Also es gibt halt ganz viele schlechte Nachrichten eigentlich von überall her, außer Elon Musk, der halt immer noch den Mund sehr voll
nimmt. Ja, aber das ist, ich meine, hättest du irgendwie Anfang der 2000er gesagt, jetzt, nachdem die Dotcom-Bubble geplatzt war, war ja, also so kann natürlich sein, dass wir jetzt in der Zeit leben. Vielleicht ist es auch noch weiter weg, als wir glauben, dieses ganze Ding. Aber also Anfang der 2000er hätte man da irgendwie, als alle ihre Amazon-Aktien verkauft haben, weil sie dachten, das wird doch eh nichts mit dem Internet, die haben sich alle ganz schön in den Arsch gebissen. Alle, die rechtzeitig noch ihre Hundefutterversand für 500 Millionen rechtzeitig verkauft haben, die haben sich natürlich sehr gefreut, weil sehr, sehr viel Geld ist dabei einfach verbrannt worden oder nicht verbrannt worden, sondern hat halt den Besitzer.
Klingt so wie ein Blockchain-Anhänger.
Sondern hat halt den Besitzer gewechselt. Naja, aber es ist halt bloß, weil es dauert halt sehr, sehr lange, so ein selbstfahrendes Auto zu bauen. Und im Zweifelsfall wird es halt so sein, es wird halt nicht irgendwie, das ist ja auch keine granulare Entwicklung, dass man plötzlich, dass es vielleicht ein bisschen mehr selbstfahrendes Auto gibt oder sowas. Also das hat man auch, klar, man hat so diese alltäglichen Unterstützungssysteme. So,
ja, es gibt verschiedene Level irgendwie. Ich glaube,
genau.
Von Level 1 bis 5 oder so. Und ich glaube, momentan hast du so 3 schon relativ standardmäßig eingebaut und Level 4 ist so die nächste Stufe, die jetzt die Hersteller alle nehmen wollen. Und
ich glaube, Level 4 ist auch schon einigen Luxusautos jetzt drin. Aber ich weiß auch gar nicht, was Level 4, also Level 4
heißt. Level 4 ist dann, dass du eigentlich schon alles machen kannst, aber du brauchst immer noch irgendwie ein Lenkrad und sozusagen immer noch Eingriffsmöglichkeiten. Okay. Ja. Level 5 ist halt wirklich so komplett, also du brauchst nicht mehr ein Lenkrad rein, sondern es ist wirklich so, du steigst nur noch ein und dann soll das losgehen.
Okay, ja. Und das, es wird halt irgendwann, also ich bezweifle, dass das solche Sachen so graduell, also dass es so stufenweise, dass du mehr selbstfahrendes Auto hast, sondern ich glaube, es wird schon so sein, dass es irgendwie relativ plötzlich eine relativ gut funktionierende Lösung geben wird. Und man gewöhnt sich ja auch dran. Also so diese Sachen, so was ich heute, wir haben uns am Wochenende haben wir das Auto von Freunden ausgeliehen und deren Skoda hat halt so ein Adaptive Cruise Control drinne, der halt automatisch den Abstand zum Vordermann einhält, der offensichtlich das vordere Auto erkennt. Du hast, das war ein Skoda, also jetzt kein sonderlich dicke Karre, du hast jedes bessere Auto hat heutzutage.
Das war genau dieser Algorithmus, der dann mindestens einem, aber ich glaube mittlerweile 2 Tesla-Fahrern das Leben gekostet hat.
Na, die haben noch einen Spurassistenten drinne. Und ja, das ist schon sehr convenient. Also das habe ich im Tesla, das habe ich ja ein paar Mal gemacht mit diesem Selbstfahren. Ich mache jetzt hier Airquotes. Und das ist halt schon irgendwie, das funktioniert schon auf sehr vielen Strecken erstaunlich gut. Darüber hinaus glaube ich halt, dass es, also das sind die Sachen, an die man sich gewöhnt hat, die man mittlerweile als normal empfindet, die halt auch durch Tesla so ein bisschen, in dem Fall dann, indem sie ihr System Autopilot genannt haben, was vielleicht technisch sogar korrekt ist, weil so ein Autopilot in einem Flugzeug, der fliegt ja auch nicht das Flugzeug für ein, sondern stellt man halt so ein paar Parameter ein und dann hält das Flugzeug die halbwegs vernünftig ein. Und da kann ja Tesla schon im Vergleich dazu doch deutlich mehr. Aber dass da auch ein bisschen jetzt so verbrannt ist, weil es da halt gerade keine neuen Nachrichten mal gibt in einem kurzen Hype-Zyklus. Und ich stelle mir das halt so vor, dass die Leute, die daran forschen, die haben da vor 10 Jahren dran geforscht, die haben da vor 5 Jahren dran geforscht, die forschen da jetzt dran und die forschen vielleicht relativ kontinuierlich weiter, aber wir kriegen das halt da draus, also deren Welt sieht halt anders aus als unsere Welt, wo wir eine Zeit lang hat sich halt jeder Journalist wollte jetzt auch nochmal das Trolley-Problem hoch und runter deklinieren.
Ja, ja.
Und jetzt ist der Hype-Cycle halt durch und es gibt eigentlich und außer dass die weiterhin brav daran arbeiten und vielleicht sogar gute Schritte in die richtige Richtung machen, gibt es nicht viel zu berichten und darum kriegen wir es vielleicht auch einfach nicht so mit.
Ich denke mir dabei halt auch immer so, also wenn man, ich meine, du kennst das sicherlich ja auch von so Softwareprojekten, ne?
Irgendwie, ja.
Man kriegt so ein neues Softwareprojekt und man muss halt irgendwas programmieren. Und dann überlegt man sich, wie man das machen kann und dann fängt man an zu programmieren und schwuppdiwupps hat man irgendwie in 5 Stunden einen kompletten Prototyp gemacht, der 80% sozusagen aller Funktionalitäten bereits drin hat. So. Und man denkt sich, wow, ich bin ja fast fertig. So, da wollte ich eigentlich, das sollte eigentlich erst in 2 Wochen fertig sein, ja. Und jetzt habe ich nur noch diese 20% zu machen, kein Problem. Und dann fängt man halt an, irgendwie sozusagen die Edge Cases dann auszudixen und dann merkt man, dass diese 20%, die noch fehlen, eigentlich 80% der Arbeit ist und die 2 Wochen werden dann trotzdem noch gerissen.
Genau. Das ist, so sieht die Normalität aus. Das kann natürlich auch da durchaus mit reinspielen, dass man irgendeinen Punkt hatte, an dem man relativ beeindruckende Ergebnisse schon hatte.
Ja, genau.
Hatte.
Ich meine, im Endeffekt, wenn du halt sozusagen das Konzept, sozusagen selbstfahrendes Auto machst, dann sagst du so, okay, Als erstes brauche ich ein Auto, das soll halt irgendwie sozusagen von alleine fahren können, rechts, links irgendwie sich orientieren und abbiegen, das und das. Und zweiter Schritt, dann muss es noch die Verkehrsregeln kennen. Sind wir fast fertig, oder? Und dann merkst du so, okay, vielleicht ist es doch noch ein bisschen schwieriger.
Ja, keine, ich hab keine Ahnung. Wir werden es sehen. Also das ist in dem Fall, auch wenn diese Sendung erst in der Woche rauskommt, wissen wir es. Vielleicht ist ja in der Woche schon das selbst von Auto drauf.
Das könnte natürlich sein. Also
wir fahren schon. Während ihr jetzt, könnt ihr uns vielleicht mal einen Tweet in die Vergangenheit schicken, während ihr in eurem selbstfahrenden Auto diesen Podcast hört?
Genau,
nächste Woche alle schon.
Das da so. Ich sitze gerade hier in dem meinem selbstfahrenden Tesla und kann nebenbei eure Kommentare schreiben.
Genau. Oh, da ist eine Wand.
Au.
Submit, bevor ich tot bin. Keine Ahnung. Das ist, ich bin gespannt. Ich finde ja.
Also du bist, ist es denn dein Bett?
Ich weiß nicht, ob ich ein Bett machen würde, aber ich weiß gar nicht, ob ich selbst fahren Autos überhaupt noch will.
Okay.
Weil ich weiß nicht, ob dieses, also je länger ich wieder in dieser Stadt zurück bin, du hast ja heute auch wieder darüber getwittert, desto mehr steigt ja auch der Hass auf dieses Auto. Und ich finde so diese Idee, dass wir mit irgendwelchen 2-Tonnen-Fahrzeugen durch die Gegend schießen, um einen Payload von nicht mal 100 Kilogramm zu transportieren, dass jemand das für eine gute Idee hielt, finde ich absurd. Und wenn wir in Zukunft wird es dann halt nicht mehr so sein, im Zweifelsfall, wenn wir selbstfahrende Autos haben, sondern werden irgendwelche Hunde oder Briefumschläge in selbstfahrenden Autos durch die Gegend gefahren, weil es geht. Und dann liefert sich, dann lässt sich halt jeder ständig die Pizza liefern und alle wundern sich, warum der CO2-Ausstoß so hoch ist und warum ständig draußen Stau ist. Und
ja, ich meine ohne Scheiß, ne? Also es wurde ja immer gesagt, dass Uber grundsätzlich sozusagen Verkehr reduzieren würde, weil jetzt sozusagen Leute auf ihr Auto verzichten und dann halt man so Uber-Taxi. Ja. Aber tatsächlich konnten sie feststellen, dass halt der Verkehr damit gestiegen ist, weil die Leute halt einfach mehr gefahren sind.
Genau.
Also, die haben halt mehr da mit. Also man muss halt immer diese Rebound-Effekte muss man immer mit bedenken. So, das ist halt echt krass.
Also für mich sind so der größte Fortschritt in der, also zumindest würde ich es aus jetziger Perspektive sagen, in den letzten 10 Jahren im Verkehrsbereich dürften wahrscheinlich diese Jump-Bikes sein. So diese Elektroräder, die man sich jederzeit holen kann, die halt auch, das ist halt so eine Technologie, wo ich sagen kann, ich komme schneller voran, ich komme deutlich bequemer voran, das macht Spaß immer, okay, das wird dann sicherlich im Winter auch nicht mehr ganz so viel Spaß machen.
Lange Strecken auch.
Kannst relativ lange Strecken fahren, hat einen echten Mehrwert, der halt, und mit diesen Carsharing-Autos, ich mache das hin und wieder mal, aber letzten Podcast haben wir ja damit angefangen, dass ich aus dem dämlichen Carsharing-Auto ausstieg. Aber es ist halt, du sitzt halt trotzdem noch in einer bekloppten Karre und sitzt genauso im Stau. Und diese Jump-Bikes sind, und das ist halt weit davon entfernt, irgendwie selbstfahren zu sein. Es probiert nicht mal selbstfahren zu sein. Das ist eigentlich während selbstfahrende Autos die gleiche dumme Technologie noch komplexer machen, sind auch diese Roller, jetzt am Wochenende in Köln bin ich jetzt mal mit so einem Roller tatsächlich gefahren, da musste ich zum Bahnhof und bin dann einfach am Rhein, wie tausende andere Touristen, mit so einem Roller nachgefahren.
In Köln? Mhm. Ja, das habe ich genau, in Köln habe ich die auch schon ein paar Mal benutzt.
Hier will ich sie nie nutzen, das ist viel zu peinlich damit auf die Straße, aber in Köln.
Hier könnte mich ja jemand erkennen.
Ja. Keine Ahnung, hat sich halt so ergeben. Lag auch daran, dass
man kann sie aber nicht am Hauptbahnhof abgeben, das ist nämlich total scheiße, weil die haben da sozusagen die Zoning, ne? Haben die dann sozusagen so gemacht, dass man halt direkt am Hauptbahnhof kann man die nämlich nicht.
Das hatte ich noch rechtzeitig gesehen und habe es dann irgendwie schon 2 Blöcke vorher abgegeben.
Genau, ja. Ich musste dann erstmal wieder aus der Zone rausfahren. Das war ein bisschen nervig. Gott sei Dank war ich nicht knapp dran mit dem Zug. Also.
Ich war deswegen nicht knapp dran. Ich wollte eigentlich laufen und dann habe ich so, das könnte knapp werden. Und dann habe ich mir so einen Roller geholt und es ging dann doch deutlich schneller. Das, das, also ich kann mir vorstellen, dass solche Verkehrskonzepte, ist lustig, weil das letzte Mal haben wir den Roller, gerade den Roller noch so runtergemacht und den Roller sehe ich da auch nicht so stark, aber diese Fahrräder, diese
Elektro... Nee, die kann man auch weiter, ich meine, nur weil es Spaß macht und ich den gerne auch benutze, heißt es nicht, dass er sinnvoll ist, ja. Das ist halt genau das, die Fallacy, die man nicht fallen darf, so.
Aber diese Fahrräder sind schon sinnvoll.
Ja, die Fahrräder finde ich auch sinnvoll, ja.
Ich bin gestern dann eben in Köln losgefahren mit so einem Roller und dann bin ich am Hauptbahnhof hier angekommen und auf der M10, da wird gerade gebaut und sowas, und dann hatte ich keinen Bock M10 zu fahren und so und es war schönes Wetter und dann habe ich mir einfach so ein Jumpbike geholt und war im Endeffekt billiger als ein Bahnticket. Wahrscheinlich wird das im Augenblick alles von
wie hast du gezahlt?
2,40 oder
okay, dann bist du aber nicht weit gefahren, ne?
Na, vom Hauptbahnhof bis hier.
Ja, das stimmt, das geht eigentlich auch so nicht weit.
Ja, das ist nicht weit. Ich bin eine Viertelstunde gefahren, aber halt, ich bin da raus, hab mir direkt noch im Bahnhofsgebäude ein Fahrrad geklickt, hab das genommen, draufgestiegen, hergefahren, Viertelstunde später war ich zu Hause. Ich glaube, so schnell kommt man sonst nicht vom Hauptbahnhof bis hierher.
Und bequem halt. Ne, weil
und
halt,
super bequem.
Ja, genau, weil elektrisch.
Und es war auch schon spät am Abend, ich war auch schon ein bisschen durch. Und es war halt auch total angenehm, weil dadurch habe ich nochmal wenigstens ein bisschen Bewegung gekriegt, weil halt vorher ewig lange im Zug gesessen und sowas und nochmal so ein bisschen reingetreten. Also,
ja, ich überlege jetzt auch, weil ich meine, normalerweise, ich fahre ja ziemlich viel Bahn und ich fahre halt sonst immer mit dem Fahrrad zum Hauptbahnhof und ließ dann immer mein Fahrrad ab.
Ja. Ja,
und dann ist das dann so ein paar Tage dann sozusagen auf dem Hauptbahnhof, was natürlich auch mal nicht so richtig geil ist.
Mhm.
Und jetzt überlege ich halt auch, ob ich nicht einfach sozusagen, wenn ich dann mit der Bahn fahre, ob ich dann nicht einfach tatsächlich mein Fahrrad zu Hause lasse und dann mit einem Jumpbike dahin fahre. Das macht ja eigentlich mehr Sinn eigentlich.
Also so war das eine relativ spontane Idee. Also das halt die Spontanität hat es ermöglicht. Ansonsten hätte ich nicht gemacht, mein Fahrrad damit zu nehmen. Das habe ich nicht mal in Erwägung gezogen, das dann irgendwie am Bahnhof anzuschließen oder sowas.
War das sonst immer so?
Ja, nee, war auch, also ich hatte überlegt, auch mit einem Jumpbike hinzufahren, hab's dann aber so, naja, ich will pünktlich sein, lieber nicht. Und dann auf dem Rückweg hatte ich halt keinen Zeitdruck und darum war es mir relativ wurscht. Und ich wäre auch in die andere Richtung super durchgekommen, ohne Frage. Ja, und das ist, und insofern frage ich mich halt, ob die selbstfahrenden Autos denn tatsächlich so furchtbar notwendig sind. Aber man hat so diese Hypes. Ich meine, mit diesen Drohnen, die uns unsere Pizza liefern, da habe ich auch mindestens eine Wette verloren. Weil ich gesagt habe, dass die in 5 Jahren da sein werden und die 5 Jahre sind rum und will und
Ach ja, ich habe auch eine Wette laufen, also ich habe auf Facebook mal einen Post geschrieben, vor 2015 kann man vielleicht nochmal mit Facebook nochmal nachvollziehen. Vielleicht werde ich auch einfach meinen Facebook-Account löschen, damit man den nie wieder findet. Aber auf jeden Fall, ich habe 2015 habe ich halt ein paar bolde Predictions abgesetzt.
Und, okay.
Ich glaube, eine habe ich schon auf jeden Fall verloren. Ich habe halt dann prognostiziert, dass wir Anfang 2020 werden wir 50% Zulassung für Neuzulassung von Elektrofahrzeugen haben.
Okay. Ja,
das habe ich auf jeden Fall versäumt, aber ganz ehrlich, das ist nicht meine Schuld. Das ist die Schuld, weil ich finde wirklich, wir hätten definitiv 50% Elektrofahrzeuge sollten registriert sein. Ja. Also das ist, ich finde, moralisch habe ich da recht. Und ich habe halt für 2020 auch die erste Zulassung von voll autonomen Fahrzeugen predicted.
Ja, mal gucken. Das könnte doch klappen. Zumindest wenn Elon Musk recht behält.
Dann. Ja, Elon, ne, wir mögen uns nicht so, aber du könntest mir hier echt aus der Patsche halten.
Michi zählt echt auf dich, ja, also so.
Du könntest mich hier echt aus der Patsche halten.
Lass doch mal dieses Mars-Projekt kurz liegen.
Genau.
Ja, keine Ahnung.
Ich immer mit meinen, ich liebe solche Wetten. Ne? Ich habe ja letztens gegen Sixtus verloren, weil ich gewettet habe, dass Briten mit einem No-Deal aus der EU crasht.
Okay.
Als es da sozusagen so auf der Kippe stand und er hatte halt gewettet, dass sie halt einfach verschieben.
Mhm.
Und natürlich hat er recht. Und dann musste ich ihn mit Dumplings füttern. Das war sehr teuer.
Und solche Wetten liebst du? Dumplings sind auf jeden Fall lecker, also insofern.
Genau, ich habe auch welche gegessen, so finde ich. Ich musste nur bezahlen, das war ein bisschen blöd.
Ja, du hattest wahrscheinlich diese Wette andersrum erwartet. Aber ja, das ist. Da bin ich ja mal gespannt. Oh Gott.
Aber ich glaube, meine Wette jetzt auf Facebook, die habe ich wenigstens nicht mit irgendwelchen Geld oder so.
Das ist einfach nur öffentliche Scham.
Einfach nur öffentliche Scham.
Musste deine Scham mit Dumplings füttern. Du kannst dich ja selber mit Dumplings füttern, um dich ein bisschen zu trösten über deine verlorene Wette mit dir selbst. Ja, ich habe keine Ahnung. Das wird.
Naja, aber ich meine, ich glaube trotzdem, dass es einen Unterschied machen wird, weil natürlich, also so rein Jobmarket-mäßig gesehen, weil unglaublich viele Jobs hängen am Autofahren oder am Fahrzeugfahren. Es wird natürlich Transport, letzte Meile auf jeden Fall billiger machen. Ne? Mhm. Und das wird dann wahrscheinlich, und das ist, was du ja schon gesagt hast, könnte das halt auch negative Effekte haben, dass plötzlich sozusagen Leute sagen, lass mir jetzt mal meine Pizza bringen und dann fällt dir 10-5 Minuten später ein, ach ja, ein Bier brauche ich auch noch und dann lässt er das Bier auch noch mal hinterherbringen und so. Keine Ahnung was. Ja, irgendwie. Also solche Effekte sind durchaus auch zu erwarten. Aber andererseits sind dann auch ganz andere ganz andere Logistik-Dinge möglich. Ne? Also sozusagen Autos, die halt wirklich sozusagen die ganze Zeit nur herumfahren. Ja.
Ja.
Also es sind völlig neue Konzepte möglich dadurch. Also stell dir mal vor, DHL hat halt nicht mehr irgendwie seine Fahrer, die halt mit den mit ihren Vans da halt rumfahren, sondern die lassen halt sozusagen so ein paar autonome Autos, die im Endeffekt aus nichts anderem bestehen als einer Plattform auf Rädern, wo halt die Pakete sozusagen irgendwie drin stecken, so, ja.
Und diese Plattform wären potenziell wahrscheinlich deutlich, diese Fahrzeuge wären wahrscheinlich deutlich kleiner.
Sie hatten ja keine Fahrerkabine mehr, sondern die wären halt einfach sozusagen direkt gepackt und die würden halt die ganze Zeit rumfahren und sozusagen die DHL-Leute würden nur noch sozusagen, keine Ahnung, auf Jumpbikes dann halt irgendwie sozusagen
hinterherfahren.
Ja, genau, und in ihre Gegend rumfahren und dann halt immer sozusagen nur noch irgendwie sozusagen, was weiß ich, irgendwie, die dann halt rausnehmen und dann delivern.
Aber da habe ich jetzt hier in Berlin mehrere gesehen, so Lieferfahrräder, die halt, also nicht so die Post Lieferfahrräder, sondern so die dann hinten, so quasi Fahrräder, Liegefahrräder mit so einem Kastenwagen halt hinten dran, okay, mit denen die Pakete ausgeliefert haben.
Auch interessant, ja.
Und das dann halt, und das finde ich ja in dem Moment, warum dann hier mit Jumpbikes und selbstfahrenden Autos und weiß der Teufel was, wenn du auch einfach, wenn der Liefertyp dann.
Ja, ich spinne ja auch rum. Ich, ja, meine, ja. Ich sag nur, dass es gibt dann halt.
Es könnte andere Fahrzeugkonzepte geben.
Genau, es könnte andere Distributions- und Logistikkonzepte dann geben. Und das ist halt auch spannend. Also ich glaube schon, dass es völlig egal, ob du jetzt sagst, okay, es muss nicht unbedingt nur Personentransport sein, sondern auch etc.
Das Auto würde sich sehr verändern. Du brauchst keine Fahrerkabine mehr, das ist das eine. Aber es würde auch im Augenblick, macht es halt nicht wahnsinnig viel Sinn, ein Auto zu haben, was aus einem Fahrer besteht und sonst nur noch ein Paket, weil das halt zu teuer ist. Und darum sind halt die Fahrzeuge auch automatisch immer deutlich größer. Und plötzlich würde es eventuell sich lohnen, halt einfach im Wesentlichen einen besseren Lieferwagen, also einen besseren Bollerwagen, sage ich jetzt mal, über einen Fußgängerweg vielleicht auch langsam fahren zu lassen, als irgendwie ein Autofahrer, der furchtbar schnell unterwegs ist oder irgendwie sowas. Also ja, das stimmt alles ohne Frage, aber
alleine, dass halt irgendwie solche Dinger dann halt einfach, dass du einfach solche Dinger hast, die dann 24/7 die ganze Zeit nur rumfahren können, ne? Also
ja, klar.
So, das kostet halt nichts, außer halt die Energiekosten, die du aber für den Transport auf.
Ja, die Wartungskosten. Das Auto muss sich irgendwann reparieren.
Genau,
ja, das Auto muss sich irgendwann refinanzieren. Das wird
genau, aber um sich zu refinanzieren, muss es eigentlich sozusagen so lange laufen, wie es irgendwie geht.
So viel fahren, wie es geht, genau. Ja.
Ja, also das ist natürlich, ja, das ist schon auch nichts. Also selbst wenn man jetzt vom Personenverkehr jetzt mal absieht, das wird auf jeden Fall einiges verändern. So, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, also ich bin, also das ist so eine der also selbstfahrende Autos, frage ich mich gerade so ein bisschen, ob das nicht unsere echten Probleme, die wir gerade wirklich haben, schlimmer macht und nicht besser. Nämlich, ob es nicht den Klimawandel eher beschleunigen wird und nicht abbremsen.
Ja, also ich gehe davon aus, dass die sowieso elektrisch sein werden und wenn wir dann halt nochmal irgendwie hier in Berlin mal unsere ganzen scheiß Kohlekraftwerke einfach mal abgestellt kriegen, was ganz ehrlich, ne, also bevor wir hier über irgendwelche Flüge, bevor wir irgendwie über Fleischkonsum oder was weiß ich nachdenken von normalen Leuten, sollte Deutschland echt mal seine fucking Scheiße zusammenkriegen und seine scheiß Kohlekraftwerke abbrillen. Es ist wirklich absurd, wenn du dir das anschaust, im europäischen Vergleich, wie viel Kohlekraft wir hier haben und wie groß der Anteil an der Gesamtemission von Deutschland an Kohlekraftwerken durch den Kohlestrom ist. Mhm. Das ist wirklich der große Batzen und wir könnten jetzt auf der Stelle innerhalb von, könnten wir ein Drittel unserer CO2-Ausstoß einfach dadurch reduzieren, indem wir einfach unseren Strommix anders bauen, ja. Aber wir
ja, innerhalb von einer Sekunde geht das nicht, aber es geht
nur. Genau, wir müssen natürlich dann Investitionen machen, andere Kraftwerke, andere Netze und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, diese Transition hat Großbritannien hinter sich, das hat Frankreich hinter sich, die haben alle hinter sich. Ja. Die haben es nicht gemacht, wir subventionieren bis heute diese fucking, die schlimmste Art von Energiegewinnung überhaupt, Kohle.
Ja, das ist tatsächlich absurd.
Also das ist wirklich das allererste und damit steht und fällt eigentlich alles. Und bevor wir das nicht gemacht haben, sind wir überhaupt nicht glaubwürdig, irgendetwas zu machen. Und deswegen bin ich auch eigentlich für den Kohleausstieg gestern. Und das ist auch möglich, weil nämlich weil wir diese Folge ja jetzt schon aufgenommen haben. Weil es war gestern.
Ja, gestern also, war auch Kohleausstieg.
Ja, ja, genau, hoffentlich. Wenn sie jetzt rauskommt, ja.
Ja, das finde ich das Irre, dass in diesem System die Probleme an sich, also ich bin zu der festen Überzeugung gekommen, die Probleme selber zu lösen, ist gar nicht so schwer. Es ist, wenn ein Problem nicht gelöst ist, dann in erster Linie darum, weil es jemanden gibt, der ein finanzielles Interesse daran hat, dass es nicht gelöst ist.
Das glaube ich nicht. Das ist mir zu verschwörungstheoretisch.
Nee, das ist keine Verschwörung. Also ist jetzt keine, oh mein Gott, wir hätten Krebs schon heilen können. Das meine ich damit nicht. Aber was ich sage, ist, im Kapitalismus gibt es halt für jede Ineffizienz gibt es jemanden, der darin in dieser Ineffizienz seinen Markt entdeckt und diesen Markt dann ungern loslässt. Ich sag mal zum Beispiel sowas wie, ich glaube, ein Beispiel, wo wir uns relativ schnell einig sind, dass du kein Wasser durch Sicherheitskontrollen am Flughafen durchnehmen kannst. Ist halt irgendwann mal eingeführt worden, aus bekloppten Gründen. Und eigentlich wissen seit Jahren alle, dass das eine total bekloppte Idee ist. Aber es gibt halt die Kioske, die halt hinterm Security-Bereich sind, die verkaufen halt so viel Wasser dadurch mehr oder glauben zumindest so viel Wasser dadurch mehr zu verkaufen und halt mehr Umsatz zu haben und weiß der Teufel was, dass sie halt ungern auf dieses Geschäft verzichten können. Und darum hast du halt auf der einen Seite jemanden, der dafür lobbyiert, dass diese Gesetze so bleiben und sich auf Himmels Willen nicht ändern, und auf der anderen Seite hast du niemanden, der dafür lobbyiert, dass diese Gesetze abgeschaffen werden, weil so wichtig ist es den meisten Leuten dann doch nicht, dass sie, also es ist nichts, womit man Wählerstimmen gewinnen kann, dass man sagt, ich werde mich in der nächsten Legislaturperiode dafür einsetzen, dass, also wenn das dann, weil es kostet ja auch viel Zeit. Und darum bleibt es einfach so. Ich glaube, das sind in sehr, sehr vielen solchen Situationen ist es einfach so, dass irgendjemand schlägt. Also jemand hat einen massiven Incentive, dass dieser Status quo dann so erhalten bleibt, auch wenn er.
Also klar, natürlich, also es gibt natürlich dann Leute, also jetzt gerade bei der Kohlekraft, ne, hast du dann ja auch einen offenen Interessenskonflikt, der da zumindest irgendwie ausgetragen wird, irgendwie mit diesen, dann sitzt dann halt irgendwie diese komische Kohlearbeiter dann halt irgendwie in der Talkshow und erzählt, ich will mal so Tradition,
Kohle. Und wer setzt den da hin, diese Kohlearbeiter? Genau. Das ist ja.
Einer von 20.000 Jobs in ganz Deutschland oder sowas, ja, irgendwie.
Ja, oder es ist halt irgendein Kohlekraftwerkbetreiber, der schon dafür sorgt, dass da auch jemand drin sitzt, der.
Ja, und, aber was ich glaube ich noch viel interessant, also, klar, und dann hast du halt irgendwie Kosten, ne? Also du hast dann sozusagen die Politik rechnet dann halt auch wieder, ist dann nicht nur diese Arbeitsplätze, sondern das ist natürlich Kosten. Du musst natürlich investieren, du musst dann halt irgendwie mehr Windkrafträder bauen, du musst dann das Stromnetz umbauen, das kostet Geld, und dann der arme Finanzminister halt nicht seine schwarze Null. Das ist Schicksale dran, schwarze Null. Was ich sagen will, also das heißt, es sind ja schon Kosten damit verbunden, und was in der Politik dann halt, also was ich glaube ich viel relevanter ist, was ich für relevanter halte, ist, dass wir halt in diesem Nationalstaats System, in dem wir in der Welt leben, halt immer diese so ein bisschen, wir haben immer so ein ungesundes Gleichgewicht, das sich da dadurch vollzieht. Dann sagt halt immer sozusagen, jede Regierung sagt halt immer so, ja, aber warum sollen wir es damit anfangen? Ja, also ja, das ja ist natürlich, klar, also klar, wir müssen jetzt irgendwie Einschnitte machen, wir müssen jetzt irgendwie mal was tun, aber warum jetzt ausgerechnet wir? Ja, also warum denn nicht zum Beispiel die Chinesen oder die Amerikaner oder die und alle zeigen dann plötzlich so aufeinander und sagen so, ja, aber so, die müssen auch erstmal, ne? Also es ist ganz häufig ja auch zum Beispiel diese Diskussion zwischen, sag ich mal, dem Westen und so Entwicklungsländern. Die Entwicklungsländer sagen so, ey, pass mal auf, ne, Leute, ihr habt's ja nicht mehr alle. Ihr habt jetzt sozusagen uns dieses ganze Problem da hingemacht, ja. Und jetzt wollt ihr uns sagen, dass wir uns jetzt zurückhalten müssen mit unseren Emissionen, weil euer Wohlstand jetzt irgendwie, weil ihr damit euren Wohlstand aufgebaut habt und wir dürfen unseren Wohlstand nicht auf. Geht's noch, ne? Und dann sagen halt die, dann sagt das, hatten wir jetzt gerade in den Medien, wer war das? Ich glaube, dieser Tönnies da oder sowas, ne? Der dann halt irgendwie sagt so, ja, also wenn wir was gegen den Klimawandel müssen, dann müssen wir halt darauf achten, dass halt irgendwie Afrika nicht so viele Kinder produziert. So, und,
es ist. Und wo sich ernsthaft Leute hinsetzen und sagen, das wäre nicht rassistisch.
Ja, im Tagesschau-Kommentar, ja. Nee, das ist, also wenn das rassistisch ist, ja, dann sind ja ganz viele Deutsche rassistisch. Und das kann ja nicht sein. Wir sind ja die unrassistischste Nation der Welt.
Ja. Rassismus in Deutschland hat es noch nie gegeben.
Genau. Also, weil es darf ja nicht sein, was nicht sein darf. Nein, also absurd. Aber auf jeden Fall,
ja, ich habe einen Tagesschau-Kommentar gehört, der genau das Gegenteil gesagt hat, der sehr stark gesagt hat, das ist rassistisch, aber vielleicht gibt es einfach mehrere Tage, wahrscheinlich Tagesthemen-Kommentare.
Oder was Tagesthemen oder was, irgend so ein Kommentar.
In der Tagesschau halt. Gibt es keine Kommentare.
Nicht, dann was Tagesthemen, bla, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall absurd. Aber auf jeden Fall, was halt immer ist, also alle zeigen aufeinander und warum fangen die denn nicht mal an? Ja, und ja. Deutschland kann das zwar eigentlich nicht mal machen, weil alle haben jetzt angefangen, nur Deutschland nicht. Aber
das kann man trotzdem machen. Man kann ja sagen, die kriegen ja noch, solange die noch Kinder kriegen, werde ich doch nicht meinen Diesel einstehen lassen.
Genau. Also das ist halt, glaube ich, ich halte das für noch ein schlimmere Hürde.
Ich glaube, so selbsterhaltende Systeme, die sind auch unfassbar stark. Neulich habe ich was gelesen darüber, da ging es darum, dass das Wasserstoffauto ja tot sei. Und ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass das Wasserstoffauto tot ist und niemals in Zukunft haben wird, weil es halt einfach bizarr teuer ist und so. Also es gibt halt, gerade in Deutschland wird ja das Wasserstoffauto doch nach wie vor so sehr als Option.
Richard David Precht hat gerade erst wieder gesagt, dass das Wasserstoffauto, dass das Elektroauto eigentlich Quatsch ist, sondern man müsste jetzt das Wasserstoffauto bauen.
Ja, der Typ hat wahrscheinlich keine Ahnung, was die Produktion von Wasserstoff kostet.
Er hat halt überhaupt keine Ahnung. Das ist halt das Geilste. So.
Und
hier, warum, wenn ihr Richard David Precht-Leser seid.
Wer ist Richard David Precht?
David Precht.
Ich habe den Namen heute, glaube ich, schon mal gehört. Ich weiß es nicht, genau.
Das ist dieser komische Pseudophilosoph, der halt super bekannt wurde mit diesem Buch Wer bin ich und wie viele? Wer bin ich und wenn nicht, wie viele? Und seitdem irgendwie einen Bestseller nach dem anderen darüber schreibt, wovon er keine Ahnung hat. Und aber irgendwie Millionen Zuschauer, also er kann halt sehr, sehr gut reden, er ist sehr, sehr eloquent und Leute glauben halt, dass er sich mit allem auskennt. Und sich halt auch zu allem äußert und aber eigentlich immer keine Ahnung hat.
Wie wir. Also ich meine, wer würde ihm jetzt einen Vorwurf draus machen?
Das stimmt schon, ja. Aber wir sind nicht so reich wie er.
Und in dieser Diskussion hat halt jemand so gebracht, naja, das ist halt die Autohersteller, weil wenn du halt in einer Autofirma arbeitest, wenn die wirklich auf batteriebetriebene Autos umgestellt werden, dann ist da vorne ein kleiner Elektromotor drin, der ist nicht ansatzweise so aufwendig wie ein Internal Combustion, also wie ein Verbrennungsmotor und Getriebe und diese ganze Fahrzeugelektronik, die du brauchst, sondern das sind relativ, relativ simple Elektronik. Du brauchst eine Batterie, die ist aufwendig herzustellen im Augenblick, aber eigentlich auch relativ simpel, so alles in allem. Und Und dann, also wenn das passiert, dann ist dein Job, dein Arbeitsplatz auf jeden Fall weg. Und beim Wasserstoffauto, das ist wenigstens technisch noch komplex. Da braucht man wenigstens noch Leute für, die auch so von ähnlichen Prozessen Ahnung haben, die sich auch in so Verbrennungsmotor abspielen, weil du hast halt dieses, du musst ja diesen Wasserstoff verbrennen, das ist ja auch wiederum und daraus dann wieder Energie erzeugen und so. Das ist ja durchaus auch ein vergleichbarer Prozess wieder und dann braucht man vielleicht auch noch ein Getriebe und so. Und schon kann man, und auf welche Technologie würdest du als Mitarbeiter dieser Firma dann eher setzen? Auf die, bei der dein Job garantiert weg ist oder auf die Technologie, bei der du hoffen kannst, vielleicht deinen Job noch zu behalten? Und dementsprechend bewegen sich dann auch solche Firmen natürlich bis zu einem gewissen Grad. Das ist natürlich klar, dass dann jemand rumkommt und sagt, wofür seid ihr denn hier? Aber das hängt natürlich dann auch davon ab, welche Manager setzen sich denn für welches Thema ein, an welchen Themen wird dann geforscht und so weiter und so fort. Und ich glaube, darum gibt es da schon so selbsterhaltende Systeme, die...
Also du willst jetzt eigentlich sagen, dass Wasserstoffantriebstechnologie, das Vectoring der Mobilität ist?
Ja, so ein bisschen so jetzt auf so eine, also zumindest war das so eine Theorie in diesem Hacker-News-Post. Also ich sage jetzt nicht, dass da zwangsläufig was wahnsinnig viel dran ist, aber ich...
Also alles, was auf Hacker-News ist, ist mal wahr.
Das stimmt, sagen. Das
also,
stimmt.
Also alles. Das ist mal pauschal jetzt einfach mal so sagen.
Und gerade was in den Kommentaren
genau.
steht.
Außer das, was Richard David Precht bei Hacker News
schreibt. Aber es könnte ja jeder Post von Richard David Hacker, weil man auf Hacker News macht, man ja unter Pseudonym.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass das so wäre.
Wahrscheinlich, das würde einiges erklären. Egal, ich fand den Gedanken ganz interessant, weil er auch in mein Weltbild reinpasst, in dieses sich selbst, also Selbsterhaltenssysteme, die halt.
Ja, ja.
Und ich glaube, das gilt in der Politik, das gilt in den USA hast du das in der Waffenlobby, du hast das halt, und in den USA hat man es auch mit den Versicherungen und den Krankenhäusern ganz stark, die halt.
Aber du darfst auch nicht, genau, noch eine Sache darfst du auch nicht unterschätzen, ist halt wirklich Ideologie. Also was ich jetzt zum Beispiel gerade ging irgendwie ein Artikel rum, den fand ich auch wieder so geil, da hieß es irgendwie, laut einer Studie, gibt es ganz viele junge Männer, die bewusst nicht umweltfreundlich handeln, weil sie das als irgendwie schwul ansehen.
Weil sie dann als schwul gelten.
Weil sie dann als schwul gelten könnten. Ja. Und also ne, irgendwie so Sachen so wie fragil. Und ich meine, das siehst du dann ja auch in dieser bescheuerten, irgendwie wenn die AfD dann sagt so, aber jetzt ist hier erst recht Diesel oder sowas.
Ja, ja, ja.
Also da geht es ja auch viel um. Also ich glaube, es geht halt einfach in solchen Sachen auch unglaublich viel mit um Identifikation, ja. Und wenn du halt erstmal irgendwie dieses Feindbild des grünen Bessermenschen einmal irgendwie verinnerlicht hast, ja, dann tust du mit Absicht das Gegenteil von dem, was die sagen.
Das ist, wie hieß das?
Und dann, also vielleicht ist ja bis dahin der Klimawandel einfach scheißegal gewesen, aber wenn du dann irgendwie hörst, dass der Habeck jetzt was vom Klimawandel erzählt, dann bist du einfach grundsätzlich, dann kann der Klimawandel gar nicht wahr sein, weil der Habeck hat das jetzt ja gesagt.
Ja, ja, genau.
Oder noch schlimmer, die Claudia Roth, ja, das ist ja so die super.
Habeck ist ja wenigstens noch ein Mann.
Genau. Habeck ist ja wenigstens noch ein Mann, ja, und er hat wenigstens noch Bartwuchs, ja, und in allen, und offen, und angeblich soll er nicht mal homosexuell sein, ja, also dann, ja.
Das ist übrigens was bei dieser ganzen Autodiskussion immer komplett unter den Tisch gekehrt wird, dass nämlich, glaube, für sehr viele Leute, nicht für alle, aber für sehr viele Leute sind zwei Sachen beim Autofahren, das eigentlich wichtig ist. Eine ist Bequemlichkeit, nämlich es ist einfach sehr bequem, morgens ins Auto zu steigen. Und auch wenn man im Stau steht, ist es halt, man muss nicht zur Bahnstation laufen. Und auch wenn man nachher schneller da wäre, sitzt man gemütlich im Auto und kann in der Nase popeln. Das Zweite, und ich habe noch nie irgendjemand irgendwo in so einer Diskussion irgendwie sagen, also ich fahre Auto, weil es bequem ist. Sondern es sind immer irgendwelche praktischen Gründe, die sie alle haben. Also ja, ich muss ja, und ich bin ja Rollstuhlfahrer und habe 4 Kinder und wohne auf dem Land und bin gleichzeitig, und weiß der Teufel was, und darum geht das alles nicht. Der zweite Grund ist, weil wir gerade über Männlichkeit reden, so Macho-Verhalten und so Machtverhalten. Mhm. Ich habe heute Morgen, Kolja ist in den neuen Kindergarten gekommen und ich habe jetzt die Eingewöhnung mache ich jetzt gerade. Also ich bin sozusagen das begleitende Elternteil, was jetzt so die ersten Tage mit dabei ist. Das macht man so. Früher wurden wir einfach...
Ey, voll schwul, ey.
Das ist großartig. Das ist irgendwie so... kickt mich so komplett aus meiner normalen, relativ hektischen Welt raus. Und ich sitze dann einfach... Und da habe ich dann... Waren die kurz beim Beet und ich bin halt nicht mitgegangen, weil Kolja nicht wollte, dass ich mitgehe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich jetzt hier und warte auf euch, bis ihr wieder da seid. Und da war eine Frau, die auf dem Fahrrad fuhr und einen Radfahrer hinterher brüllte, etwas Unflätiges, weil offensichtlich dieser Taxifahrer ihr gerade die Spur geschnitten hatte. Ein anderer Freund meinte neulich, dass er einen Taxifahrer gesehen hatte und er ist sehr sicher, dass der Taxifahrer beschleunigt hat, um einen Radfahrer noch zu erwischen. Also der wollte den überfahren. Ich glaube gerade Taxifahrer. Ihm zumindest große Angst zu machen. Also ich glaube gerade.
Das habe ich aber auch schon erlebt. Ja.
Taxifahrern kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das weit verbreitet. Also natürlich nicht
unter allen. Ich bin gestern nach Prenzlauer Berg gefahren so und ich hatte drei Situationen, die echt knapp waren. Drei Situationen.
Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Autofahrer werden Radfahrern gegenüber entspannter und
heute bin ich auf der das ist wirklich, ne, also wenn es eine hostile Umgebung für Radfahrer gibt, ja, dann ist es auf jeden Fall die Sonnenallee.
Okay.
Es ist so krass. Heute auf der Sonnenallee mit Katharin gefahren und wir wurden mehrmals angehubt und böse angedingst, so, ja. Da gibt's halt gar keinen Radweg und
für
gar
eure Existenz.
Und genau, für unsere Existenz und wirklich, Neukölln ist sowieso schon das schlimmste Pflaster, was so Autofahrer angeht. Das sind wirklich die fahren wie die Henker und dann ein Lastwagen, Alter, der hätte uns echt fast mitgenommen, ne, und hat uns dann voll weggehupt. So, der kriegt auch eine Anzeige jetzt. Also das ist alter Schwede.
Ja, das ist so ein Machtverhalten.
Ja, ja.
Und ich hab das neulich gehabt, da ist einfach so ein Transporterfahrer, der ist auch in die Gegenspur gefahren und dann hat er halt beschlossen, so jetzt ist er aber lang genug in der Gegenspur und ist einfach rechts rübergezogen. Und wäre ich nicht voll in die Eisen gegangen, der hätte mich einfach mitgenommen. Der ist halt einfach rübergefahren in meine Spur. Und dann bin ich dem hinterher, hab den an der nächsten Kreuzung zusammengeschissen. Und er sagt, ja, lass mich was. Ich hab dich nicht überfahren, sonst wärst du ja nicht hier. Dann würde ich ja keinen Stress machen hier. Ja.
Weißt du, so. Ich behaupte, zumindest in Berlin,
ja,
dass 50% aller Autofahrer schon mal fast jemanden auf dem Gewissen hatten. Also dass wirklich jemand schon mal echt in die Eisen gehen musste, um nicht von dem mitgenommen zu werden. 50%. Das ist so meine Schätzung.
Das würde mich insofern also nicht überraschen, weil ich glaube, dass also was ich hatte mal mit meinem Vater eine Diskussion so dieses, naja, wenn du im Auto fährst, so also der hat sich so mein Vater hat irgendwie so, ja, du fährst ja mitten auf der Straße mit dem Rad. Also ich fahre halt weitgehend in meiner Spur und dann sage ich, ja. Warum nicht?
Es ist von der STVO so vorgesehen.
Und dann hat er so, ja, dann kann ich ja keiner überholen. Naja, wenn du mich überholst, musst du wenn Gegenverkehr kommt, kannst du mich eh nicht überholen, auch wenn ich ganz rechts am Rand fahre. Und wenn kein Gegenverkehr kommt, dann kannst du auch einfach in die gegenüberliegende Spur gehen. Es gibt also keinen Grund, aber ich kann auch jemanden überholen, also ich kann auch jemanden auch sicher überholen. Mein Vater ist wirklich. Also kein Mensch, der jetzt jemand bewusst irgendwie überfahren würde oder gefährden würde oder sowas, sondern es ist einfach, sondern und er hat dann auch, das war dann auch sehr lustig, weil ich habe ihn dann später noch Autofahren sehen, wieder auf der Rückfahrt, ich bin auch wieder mit dem Fahrrad gefahren, ich habe den Radfahrer gesehen und ich habe gesehen, wie er plötzlich einen Radfahrer sehr, sehr anders überholt hat tatsächlich, also insofern scheint ein gewisser Lerneffekt eingetreten zu sein, aber ich glaube so dieses sich einfach nicht drum kümmern, dass, also wie viele Autofahrer sich regelmäßig darüber aufregen, dass Radfahrer rechts an ihnen vorbei bei Rot an die Kreuzung ranfahren, wie unfassbar gefährlich das ist, mit diesem geringen Abstand dann zu überholen, während das Fahrzeug steht und das andere Fahrzeug mit kaum mehr als Schrittgeschwindigkeit da lang fährt, aber überhaupt gar kein Problem damit haben, wenn sie dann selber mit demselben Auto die Radfahrer überholen, obwohl es dann plötzlich das Rad 25 fährt und das Auto mindestens 50. Und das ist dann, da ist es dann plötzlich wieder sicher und ja, total ausreichender Sicherheitsabstand und sowas. Das ist, ich glaube, viele Leute machen sich einfach keinen Kopf darum. Das ist halt.
Nee, also Autofahrer ist wirklich so, das ist auch in der Kultur drin, bei uns, also allgemein wahrscheinlich mittlerweile, die glauben, das ist ihre Straße. Die Straße ist für sie da.
Das ist ein Machtding.
Dass die Radfahrer da sind, ja, das ist ein Kompromiss.
Ja, ja.
Ja, dass die da auch mal fahren dürfen. Okay, wenn es denn mal sein soll, aber nur wenn die sich halt nicht irgendwie, wenn die für mich kein Hindernis da sind.
Ja, ja? Genau.
Und weil die ein Hindernis für mich da sind, dann hab ich hier gefälligst, dann hupe ich die aber weg hier.
Weil
die Straße gehört den Autofahrern. Na. Das ist aber halt Quatsch.
Ja.
Es war noch nie so. Die rechtliche Lage war noch nie so. Nee, ist wirklich so. Also Fahrradfahrer durften schon immer auf der fucking Straße fahren.
Das ist
dass es halt weniger Fahrradfahrer gab damals und dass sich die Fahrradfahrer halt den Autos untergeordnet hat, ist.
Zum einen würde ich auch rein rechtlich nicht zustimmen. Weil rein rechtlich ist das halt so, dass das Fahrrad in meinen Augen doch immer noch sehr stark als Spezialfall des Autos gesehen wird. Also zum Beispiel, wenn ich hier irgendwo dass ich nicht in der falschen Richtung sozusagen auf dem Radweg fahren kann. Das ist hier auf so einer Kreuzung. Wenn ich hier wir sind hier Prenzlauer Ecke Danziger, das sind so zwei vierspurige Straßen, die aufeinander kreuzen. Wenn ich morgens zur Arbeit fahren würde, müsste ich theoretisch und nach links will, müsste ich theoretisch nach rechts abbiegen, müsste in die Linksabbiegerspur rüber oder müsste zumindest einmal einen kompletten Zirkel über die Kreuzung drehen, müsste drei Ampelphasen abwarten, weil es mir nicht erlaubt ist, mal eben 50 Meter mit dem Fahrrad auf der falschen Seite zu fahren. Diese Gesetze sind ganz klar, die Straßenverkehrsordnung ist ganz klar, das Auto ist der Mittelpunkt und alles andere hat sich darum zu fügen in irgendeiner Form. Also und ist eigentlich eher ein störendes Element, das glaube ich ganz stark. Und die Politik natürlich sowieso. Also das ist, wenn.
Also klar, also es ist halt sozusagen, die Verkehrsordnung ist mit dem Auto im Kopf gemacht worden. Das glaube ich auch, ja. Ne? Also und die Straßen und so weiter und so fort ist mit dem Auto im Kopf gemacht worden. Und da stimme ich dir zu. Aber rein rechtlich gesehen war es nie so, dass die Fahrradfahrer irgendwie Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse waren.
Das habe ich heute
Morgen auch getwittert. Das war auch so krass, wie das in den Köpfen der zum Beispiel Journalisten drin ist. Es gab jetzt gerade einen Unfall,
ja,
wo halt eine Mutter ist mit einem Fahrrad gefahren und hinten hatte sie halt einen von diesen Anhängern.
Ich habe das Foto gesehen, das hat mir halt
Du nimmst das wahrscheinlich noch ein bisschen anders vor, ne? Da waren zwei kleine Kinder drin. Ein Auto ist da halt ungebremst reingeknallt und die Kinder sind tot.
Ja.
Und die Journalisten haben nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ja, und die Kinder hatten keinen Fahrradhelm auf.
Ja.
Und was fällt denn, was geht denn in der Frau vor, dass sie da einfach sozusagen die Kinder damit auf dem Fahrrad so, ja, anstatt, ich meine, what the fuck?
Ja, das ist das.
Ein fucking Auto hat jemanden getötet
und der Fahrradhelm hat nichts gebracht.
Und die Journalisten tun nichts weiter, als die Schuld bei der Mutter zu suchen.
Ja, das ist
unfassbar.
Das ist, wie oft ich irgendwo, so wenn man so beim Tagesspiegel oder sowas in den Kommentaren guckt, wenn irgendwie mal wieder ein Radfahrer überfahren wurde, so irgendwelche Kommentatoren wenn wir mal gegenseitige Rücksichtnahme üben würden, dann würde ja sowas nicht passieren. Niemand, wenn irgendwo ein Artikel steht, dass zwei Autos zusammengestoßen sind und beide Insassen tot, würde nie irgendjemand in den Kommentaren schreiben, also gegenseitige Rücksichtnahme hätte das verhindert, obwohl es mindestens genauso oder genauso falsch ist. Aber das ist halt, diese Radfahrer sind halt, ihr seid doch die Schwächeren, dann müsst ihr euch doch zurückhalten. Und ich glaube, das ist sowas, was diese natürliche Hackordnung sozusagen, dass die teuersten Autos haben die meiste Vorfahrt und dann kommen irgendwo die normalen Autos und die billigen und alten Autos und dann irgendwann kommen die Radfahrer und dann vielleicht die Fußgänger und so. Und das ist was glaube ich, also dieses Selbstverständnis, das nimmt man viel zu wenig wahr, weil das Auto ist schon eine Form von Waffe,
ich meine, das SUV ist ein fahrendes, ist eine fahrende Burg. Ja?
Genau.
und die ist als fahrende Burg konzipiert und so fühlst du dich da drin auch.
Also ich meine jetzt
und,
mit
diesem Machtanspruch und es hat auch genau diesen Machtanspruch. Also
genau.
Ich bin hier jetzt
genau, das was ich mit Waffe bezeichne. Also ich sage nicht, dass jemand ein Auto kauft, um damit Menschen zu töten, aber es ist
nicht alle jedenfalls.
Aber es ist eine praktische Eigenschaft.
Ja,
das ist, wenn dir ein Fußgänger zu viel wird und wenn dir der dich zu sehr nervt, dann kannst du ihn damit ohne Probleme sofort töten. Und das ist was natürlich einige Autofahrer zumindest so, wenn es dir schon mal passiert ist, dass irgendjemand, weil du die nicht schnell genug über die Straße gekommen bist als Fußgänger, jemand mal den Motor aufheulen lässt, um dir einen Schreck anzujagen, da hat jemand seine Waffe gezückt und dir mal gezeigt, was er für eine Waffe hat.
Ja, genau.
Und das hat nichts mit irgendwie Rationalität oder mit ich muss doch und die Verkehrsplanung und ÖPNV scheiße oder so, sondern es ist einfach ein reines Ego-Ding.
Und ich glaube, das ist auch wirklich übertragbar und das ist so eine Art universelle Geschichte irgendwie, glaube ich, beim Menschen, dass wir implizit mächtigeren Akteuren auch mehr automatisch mehr Rechte zustehen.
Also ja.
Es gibt einen automatischen Bias, sozusagen Leuten, die weniger Macht haben, auch weniger Rechte zugestehen. Das sieht man in allen möglichen Diskussionen. Also sei es irgendwie, wenn es um, keine Ahnung, Arbeitnehmerrechte geht, wenn es um Flüchtlingssituationen geht, ja. Also wenn du dir mal so mit so Leuten, gar nicht mal AfD, sondern halt wirklich so den Normaldeutschen, ja, irgendwie mit denen diskutierst über Flüchtlinge oder so etwas, ja, dann kommst du immer an diesen Punkt, wo sie sagen so, nein, also ich finde ja auch, Flüchtlinge sollten wir schon auch aufnehmen, aber dann sollten die auch ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Mhm. Und dann denkst du so, Dankbarkeit für was? Also dafür, dass sie dein Menschenrecht, dass wir ihnen dann das Menschenrecht gewähren, ja, sozusagen, also es ist dann wirklich so, da ist dann jemand, der hat halt einfach einen sozialen Status, der irgendwie unter meinem ist und deswegen ist alles, was sozusagen diese Gesellschaft für ihn tut, ist sozusagen, dafür hat er dann dankbar zu sein. Und
ja, klar.
Und das ist halt, das ist so in uns drin irgendwie, glaube ich. Also das ist halt sozusagen sozialer Status oder Macht irgendwie.
Weiß nicht, ob das, also ja, es ist uns, und ich weiß nicht, ob das genetisch gegeben ist oder ob das einfach anerzogen ist.
Ja, ich glaube, das ist schon universell. Also
ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach ein kulturelles Ding ist. Es ist ja auch durchaus im Interesse der Mächtigen sozusagen, dass wir diesen Bias haben.
Ja klar, natürlich, ja.
Also das ist insofern.
Und nicht mal, dass sie ihn haben, das kann man ja noch nicht mal verdenken, weil natürlich glauben wir alle irgendwie die besten Menschen der Welt zu sein und erzählen uns das den ganzen Tag.
Das finde ich ja sowieso.
Aber dass andere auch haben, also dass halt andere sozusagen Außenstehende sozusagen sagen, wieso, nee, das, wieso der Reiche, der, das ist doch schon richtig so, dass der, dass der das tun darf.
Ja, man unterstellt auch gleich, dass ein reicher Mensch ja sein Reichtum immer auf legitime Weise erworben hat. Also durch harte persönliche Arbeit, die niemand anders ausgenutzt hat.
Durch hartes persönliches Erben.
Was in der Praxis wahrscheinlich niemals so gut wie nie vorkommt. Also die Leute, die allermeisten erben, genau, wo man ja eigentlich sagen könnte, man sollte doch dem Staat dankbar sein, dass er eben eine Gesetzgebung vorsetzt, die diesen ungerechtfertigten Reichtum vorsetzt. Ich habe übrigens das Kind. Kolja hört sich gerade sehr, sehr gerne. Der ist totaler Titanic-Fanboy geworden.
Titanic?
Hoch und runter. Wir haben alle.
Hast du dich den Film angeguckt?
Nee.
Okay.
Das ist auch, der ist 4. Der hat Angst vorm Sandmann.
Okay.
Wenn Pitti Platsch, da gab es neulich wirklich eine Folge, wo Pitti Platsch vor Moppy sein Eis versteckt hat, weil er das Eis alleine haben wollte und nicht teilen wollte. Da ist Kolja hier aufgesprungen und hat sich mir um den Hals gehängt, so vor lauter Angst und weil er die Anspannung nicht aushalten konnte. Das ist echt irre, weil wenn mein Vater hier da sitzt und also wenn ich irgendwas über die Titanic vorlese, dann, also es sind definitiv Bücher für ältere Kinder, weil es gibt halt für so kleine Kinder aus irgendeinem Grund keine Bücher über die Titanic, keine Ahnung warum. Und ich lasse halt die wirklich so, wie dann relativ ausführlich beschrieben wird, wie die Menschen im Wasser dann noch geschrien haben und sowas, das überspringe ich dann einfach. Mein Vater liest das ja alles mit, das stört Kolja nicht die Bohne, erstaunlicherweise.
Ja.
Aber halt so, ansonsten ist es, also der ist super sensibel für alle möglichen so Kleinigkeiten, aber für diese abstrakten Sachen, ich weiß nicht, weil die schon so lange tot sind oder sowas.
Oder er hat dann einfach vielleicht auch, also er kann dann, es ist dann vielleicht tatsächlich diese Art von Leid für ihn nicht nachvollziehbar,
ja,
oder so, nicht empathisch zugänglich.
Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe irgendwann mal vor ein paar, also als ich noch selber zur Schule gegangen bin, waren so ein paar Mitschüler von mir, die waren so
tot. Aber das ist dann jetzt, müsstest du sagen, so ey, das ist immer so ein interessanter Test, ja, zu sagen, ja, und dann sind so und so viel tausend Leute aus der dritten Klasse gestorben. Mhm. Und auch einige hundert aus der ersten Klasse. Und sogar Leute aus der ersten Klasse.
Ja. Genau, das wär's. Aber die haben doch das Recht zu überleben. Genau. Die dritte Klasse muss dankbar sein, dass ein paar von ihnen gerettet wurden. Ja, keine Ahnung. Ich kann mich noch erinnern, wie gesagt.
Im Endeffekt, der Film Titanic geht ja genau so aus. Ne? Also sie, die Reiche überlebt, ja, und der arme Boy, ne,
ja.
der opfert sich ja im Endeffekt für sie. Ne? Das ist ja diese Szene ganz am Ende.
Ja.
Also wenn ich jetzt mit Titanic Spoiler, der tut mir gar nicht
leid. Schiff geht unter.
Genau. Das ist eine Überraschung, das Schiff geht unter. Nein, also sie treibt dann ja auf so einer großen Tür, ne?
Ja, ja.
Dann irgendwie so, sie kann sich auf diese Tür retten und er versucht dann halt, er klammert sich an diese Tür und versucht dann halt auch drauf zu kommen, aber dann merken sie, dass halt sie die beiden nicht tragen kann. Das heißt, also er lässt es so und friert dann halt an der Tür fest.
Mhm.
Ja, so. Und ich glaube, das ist etwas, ich glaube, das ist nicht Zufall, dass wir das so als einen völlig okayen Outcome des Films wahrnehmen, dass die Upper Class Frau überlebt, ne, und der unterprivilegierte Class Junge sozusagen sich dafür auch opfert. Das ist,
ja,
das ist die natürliche Ordnung der Welt.
Ja, was ich sagen wollte, wie gesagt, als ich noch zur Schule ging, ein paar Mitschüler von mir interessierten sich extrem für den Krieg und hatten sehr viel Kriegs, so Zweites Weltkriegs, kannten alle Schlachten vor- und rückwärts auswendig. Und ich erinnere mich, dass jemand aus meiner Schule dann irgendwann mal zu mir so, neulich ist mir das erste Mal aufgefallen. Also ist mir klar geworden, dass es ja wirklich, was das wirklich bedeutet. Im Krieg sterben ja Menschen.
Wow.
Und das ist, und er meinte so, ja, mir ist schon klar, dass das jetzt
Galaxy Brain.
Das ist jetzt ein ziemlich absurder Gedanke ist, aber das ist halt so, wenn du halt über Schlachten und Strategien und weiß der Teufel und sowas diskutierst.
Panzer und dies
und Panzer und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es relativ leicht ist auszublenden, dass all diese genialen Strategien, die da eingesetzt werden, im Endeffekt nur dafür da sind, möglichst viele Menschen von der Gegenseite möglichst vielen Kindern von der Gegenseite ihre Väter zu nehmen.
Hm.
Und ich glaube, so ähnlich ist das hier bei Cole ja auch, dass er weiß schon, dass dieses Schiff untergegangen ist und dass da viele Leute an Bord sind, aber es ist trotzdem noch für einen Vierjährigen glücklicherweise zu abstrakt, weil sonst könnte er nachts nicht mehr schlafen. Titanic, genau. Und ich habe so gedacht, naja, vielleicht war ja auch, keine Ahnung, der Untergang der Titanic, da sind ja auch viele Milliardäre bei gestorben. Und ich frage mich, ob so sehr reiche Leute sind ja für eine Gesellschaft schon mal prinzipiell dadurch gefährlicher, dass sie einfach viel, viel mehr Einfluss auf diese Gesellschaft haben durch ihr Geld. Ich und du, wir sind für so eine Gesellschaft null gefährlich, weil wir haben null Geld oder nicht ansatzweise genug Geld, um uns nennenswert Einfluss zu kaufen.
Du vielleicht nicht.
Wohingegen sehr, sehr reiche Leute wie Jeff Bezos oder weiß der Teufel, Mark Zuckerberg oder auch irgendwelche Erben. Ich meine, dass allein die Hohenzollern-Erben, die Nachfahren, dass die es schafft, also dass irgendjemand mit denen redet. Also dass wenn die da irgendwie ankommen, so, wir hätten gern für diese Schlösser, die unseren Vorfahren irgendwann mal gehört haben, die sie sich durch Raubrittertum angeeignet haben, dafür hätten wir jetzt gerne Nutzungsrecht und wir hätten.
Ja, also so kann man das jetzt nicht sagen. Ne? Also die Hohenzollern haben ja jahrhundertelang den Kaiser gestellt.
Ja?
Also
ja.
Das ist ja schon auch eine Leistung, ja.
Das muss auch mal
anerkannt werden. Aber
deren Vorväter waren reich, ich meine, da müssen sie jetzt auch reich sein. Das ist so aber dass sich die Bundesregierung überhaupt die Mühe macht, mit denen zu reden. Also dass da nicht jemand hingeht. Und dann, wenn er aufhört zu lachen und die was sagen wollen, dann einfach weiterlachen. Das also, ist,
ich meine, ich finde ja, also es wäre noch das Schönste, wenn sie jetzt sagen, so eigentlich sind wir immer noch, haben wir immer noch Anspruch auf den Kaiserthron.
Eigentlich gehört das alles uns.
Genau, eigentlich.
Merkel muss weg, ich muss hin.
Der ist ja in der CDU, der Hohenzollerner, ne? Aber was ich nämlich erzählen wollte über den Zusammenhang mit der Titanic. Ja. Ich gucke nämlich jetzt, habe ich gerade endlich die alte Serie
ganz an. Ganz kurz, ja. Aber meine Theorie kurz, ob vielleicht dieses plötzliche Sterben der Milliardäre die Welt aber an sich irgendwie vielleicht sicherer gemacht hat, weil halt so ein Haufen Geldadel, Geldmacht plötzlich einfach weg vom Fenster war. Und bis mir dann eingefallen ist, dass das ja alles dann vererbt worden ist und dass es ja bestimmt, dass das Geld ja dann irgendjemand anders in die Hände gefallen ist, der wahrscheinlich genauso wenig damit umgehen konnte.
Und genau hier ist der Einsatz, weil ich habe jetzt nämlich gerade angefangen, eine etwas ältere Serie zu gucken, und zwar Downton Abbey. Hast du die gesehen?
Ja. Also und, ich habe so ein bisschen
gewusst. Die fängt ja sozusagen genau da an, wo die Titanic gesunken ist. Ja, und das ist ja sozusagen, sie kriegen ja sozusagen in der ersten Folge kriegen sie diese Zeitung, okay. Sozusagen, oh, die Titanic ist gesunken. Und daraus ergibt sich das ganze Drama, weil nämlich auf der Titanic ja diese zwei Erben von dem Anwesen von Downton Abbey, also Downton Abbey ist halt sozusagen dieses Haus, diese Grafschaft oder was weiß ich, was das da ist. Von diesem Lord. Das ist halt sozusagen in dieser Übergangsphase, ne, wann war das? 1912 oder so?
Ja, 2012 war das da.
Genau, 1912 oder so wurde die Titanic, oder 2014, glaube ich, war das. 12, ja?
Bin mir ziemlich sicher, dass 12.
Ich kann mal nach. Auf jeden Fall halt in dieser Zeit, sag ich mal, wo halt irgendwie allen das 19. Jahrhundert noch in den Knochen steckte, aber im Endeffekt schon sozusagen die moderne Zeit schon eigentlich begonnen hatte. Und im Endeffekt sozusagen auf diesem alten Grafschaftsanwesen Downton Abbey gehen halt die Uhren auch noch ein bisschen anders.
Aber guck nicht Downton Abbey.
Ist gut, ich find's richtig gut. Macht Spaß. Also vor allem, weil es halt sozusagen genau diese diese Übergangszeit halt so schön und diese Konflikte, die ran.
Und ich fand es bis zu einem gewissen Punkt auch okay, aber irgendwann
fand ich es unerträglich. Und im Endeffekt geht diese ganze Serie darum, dass dieses Anwesen sozusagen, dass es jetzt so eine Erbstreitigkeit gibt.
Ja.
Weil halt eben diese beiden Söhne das waren nicht Söhne, sondern irgendwelche Cousins oder sowas, ja, die sind halt beide gestorben auf der Titanic. Und deswegen ist jetzt unklar, wer jetzt das gesamte Vermögen und das Haus erbt. Und das ist deswegen auch ein bisschen schwierig, weil der Graf sozusagen diese Amerikanerin geheiratet hatte, die halt viel Geld hatte und damit überhaupt damals auch dieses ganze Grafschaftswesen zusammenhalten konnte, weil eigentlich war die Familie schon pleite. Und mit dem Geld der Amerikanerin sozusagen konnten sie halt das ganze Ding zusammenhalten, und man merkt halt einfach, wie krass wichtig sozusagen in dieser ganzen Konstellation die einzelnen Individuen halt gar nicht sich selbst sozusagen im Vordergrund haben, sondern halt tatsächlich sozusagen das Anwesen und den Titel und so weiter und so fort, dass das halt alles beisammen bleibt. Dass sozusagen alles beisammen bleibt und dass sozusagen die Ehre der Familie irgendwie da sozusagen zusammen bleibt und dass das für alle Beteiligten sozusagen das höchste Gut ist, ja. Und der Graf selber sagt an einer bestimmten Stelle auch sehr schön und sagt halt irgendwie so, also er sieht sich jetzt halt eigentlich nur als Nachlassverwalter. Er sieht sich jetzt nicht als jemand, der jetzt sozusagen hier irgendwie die Früchte erntet, sondern als derjenige, der halt jetzt sozusagen den Auftrag hat, das ganze Ding beisammenzuhalten, ne?
Ja. Yeah.
Es ist natürlich total absurd, wenn man sich das so anschaut, ja, wie halt im Endeffekt ein ganzer, ich weiß nicht, keine Ahnung, 20, 30 Leute in diesem Haus arbeiten, also ein riesengroßes Anwesen, die arbeiten dafür, um eine Familie, um das Leben einer Familie.
Mehr als 20, 30 Leute.
Ja, irgendwie sind Das 50 sind, Leute oder sowas.
Ich weiß, also ich glaube, also die zeigen sie irgendwann mal, das sind richtig, richtig viele. Das sind
richtig viele, so 50 Leute, ja.
Ich würde mich nicht wundern, wenn
nur dafür arbeiten, ist. Halt, dass es, dass diese Familie ihre Annehmlichkeiten hat. Ja, dass sie halt irgendwie, die haben dann halt so ein Klingelsystem, wo sie halt von über im Haus sozusagen so eine Klingel unten irgendwie in die, so, und dann kommen die dann halt alle an. Da gibt es halt so eine krasse Hierarchie zwischen diesen Angestellten. Das ist so, ich finde das super interessant.
Ja.
Diese Hierarchie zwischen den Angestellten, also dass halt sozusagen, es gibt sozusagen die oberste Ebene, die darf direkt mit der Familie interagieren, aber ein Großteil sozusagen der Großteil dieser Leute, die da für diese Familie arbeiten, die darf nicht mal mit denen reden, ja,
ja.
Sondern die sind sozusagen im Maschinenraum, ja, also in der Küche und so weiter und so fort arbeiten die und so weiter und so fort. Und wenn die halt was von der Familie wollen oder irgendwelche Informationen, müssen sie das halt einem von den Butlern sagen oder halt irgendwie. Es ist so absurd, aber es ist ja sehr realistisch dargestellt. Also so war das
ja, ja. Auch. Vermutlich. Ja, das ist das frage ich mich.
Warum fandst du Downton Abbey nicht gut?
Ah, weil es irgendwann, also ich den Teil fand ich auch spannend sozusagen.
Ich bin noch bei der ersten Staffel
deswegen. Dieses ganze Zeug. Aber irgendwann wird es für mich zu arg zu einer Soap Opera. Und dann,
ja,
dann stellt man irgendwann fest, Gefahr war eigentlich ist, die ganze ja. Zeit nur eine Soap Opera. Und es war dann irgendwann als, ich glaube, irgendjemand doch aus dem Krieg zurückkommt und verletzt ist und so, wo ich dann, ach nee, jetzt so, also so das hatte ich bei
West. Genau, es fängt dann ja irgendwann ja auch der Erste Weltkrieg dann her an.
Ja, genau, und das war das irgendwann. Ich hatte das,
ich glaub, hast du 1914 ist ja, glaube ich.
Der, hast du Westworld geguckt?
Ja.
Ich fand die erste Staffel von Westworld war, fand ich so ziemlich das beste Fernsehen, was ich in langer Zeit gesehen habe. Und weil es halt darum geht, diese gigantische Maschine oder diesen Theme Park oder wie auch immer man das nennt, zu erklären und so, und weil man den durchdrungen hat. Und die zweite Staffel finde ich nicht ansatzweise so gut, weil da geht es halt nur noch um diese persönlichen Geschichten dieser Protagonisten, die
ja, aber auch die Geschichte vom Theme Park damit, ne?
Ja, so ein bisschen ist die noch drinne und so ein bisschen wird die ja auch weitererzählt, aber das in der ersten Staffel waren diese Protagonisten, fand ich, weitgehend nebensächlich, sondern es ging halt, also für mich war der Grund, diese Serie zu gucken, nicht weil ich wissen wollte, also doch, klar, ich wollte wissen, was aus denen wird und was mit denen passiert. Aber es hatte halt immer direkt mit diesem Theme Park zu tun. Jeder ihrer einzelnen Schritte war eigentlich durch den Theme Park sozusagen geprägt. Und in der zweiten Staffel hatte ich dieses Gefühl halt nicht mehr, sondern da wurden halt irgendwelche persönlichen Geschichten vorangetrieben und persönliche Geschichten von Wesen, die nicht mal Menschen waren, die zwar irgendwie trotzdem Emotionen hatten und so, aber so halt und so ähnlich war, fand ich, also auf eine andere Art und Weise war das so bei Downton Abbey so. Am Anfang fand ich halt dieses, was du gerade beschreibst, dieses Zeitgeschehen, wie so eine Grafschaft aussah, das fand ich ganz spannend und sowas. Und irgendwann wird es halt so eine Soap, fand ich zumindest. Vielleicht.
Gut, das kann gut sein. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das irgendwann ist. Und wenn man halt einmal sozusagen verstanden hat, wie diese Gesellschaft funktioniert, ja, irgendwie dann ist der Track dann ja auch gespielt und dann.
Genau.
Und dann müssen sie halt irgendwo anders irgendwie die Faszination herkriegen. Aber momentan ist die Faszination an der
ja,
Staffel ist die okay. Faszination noch irgendwie in diese völlig fremde Welt reinzuschauen und das da wiederbelebt zu sehen. Das fand ich schon echt ganz spannend. Was ich zu Westworld wollte ich noch sagen. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Und ich finde auch diese, da hat die Zeynep Tufekci hat auch mal einen schönen Artikel drüber geschrieben, dass wir es halt gewohnt sind, immer Geschichten über Individuen zu schreiben. Das sind ja immer sozusagen so Heldenreisen eigentlich.
Ja.
Ne? Irgendwie so und dass wir sozusagen uns auch mal Geschichten sozusagen oder Zusammenhänge immer anhand von Geschichten einzelner Leute sozusagen gerne veranschaulichen. Dabei geht es eigentlich, müsste man eigentlich, um heutzutage Dinge zu verstehen, muss man Systeme beschreiben. Ne? Und Systeme funktionieren halt anders, als dass sie jetzt irgendwie eine Geschichte haben, sondern das sind Sachen, die ineinander greifen, verschiedene Interessen und im Endeffekt sind die guten Erzählungen heutzutage sind Erzählungen, die halt Systeme beschreiben. Genau, es war eigentlich sie hatte das eigentlich sozusagen in einer Game of Thrones Kritik geschrieben.
Yeah.
Und sie meinte halt, dass eigentlich die Serie sehr lange es geschafft hat, das System zu beschreiben. Ne? Also die einzelnen Protagonisten waren halt sehr heterogen. Die hatten alle ihre unterschiedliche Agenda, also jeder hatte seine Agenda. Mhm. Und was du halt gesehen hast, ist sozusagen, dass der Zusammenprall dieser verschiedenen Leute mit ihren verschiedenen Agenten, wo sich dann halt sozusagen mal der eine durchgesetzt hat und der andere durchgesetzt hat. Und am Ende hast du da sozusagen das große Ganze sozusagen als ein wirklich komplexes Kuddelmuddel verschiedener Leute gesehen. Ja? Mhm. Und am Ende wurde aber alles irgendwie zusammengedampft auf in der letzten Staffel sozusagen auf die Geschichte, auf die Geschichte dann halt einzelner Protagonisten, wie die dann sozusagen dann, weil natürlich mittlerweile auch die Komplexität rausgenommen war, weil die ganzen anderen Konkurrenten waren ja auch alle tot.
Ja. Ja.
Und das wurde dann halt dann irgendwie plötzlich wieder zu so einer eigentlich langweiligen, typischen Geschichte sozusagen. Mhm. Aber der eigentliche Reiz von Game of Thrones war ja eigentlich diese Komplexität von politischen Kontrahenten darzustellen, wo halt eben nicht der eine mit dem Masterplan sich durchsetzen konnte, sondern wo der eine den Zug macht und der andere den Zug verhindert und dann wieder der nächste den Zug macht und der nächste, wie halt die Welt wirklich ist, ne? Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Bei der ersten Staffel von Westworld hatte man wobei, da finde ich auch nochmal so, bei Westworld war auch nochmal in der ersten Staffel, was den Reiz so ausgemacht hat, war das Rätsel. Ja,
weil klar.
Weil am Anfang wusstest du ja nicht so richtig, diese verschiedenen Zeitebenen und so weiter und so fort und diese unterschiedlichen Verstrickungen. Und das hatte alles unglaubliches, so eine unglaubliche Sogkraft durch diese, was war da jetzt passiert?
Und wie dann auch jeder Leer, den du erfährst, eigentlich nur noch mehr Fragen aufwirft.
Genau, ja.
Und so, das war großartig.
Und am Ende hattest du dann ja irgendwie so zumindest irgendwie eine gewisse Auflösung von der ersten Staffel, wusstest du, okay, alles klar, das waren unterschiedliche Zeitebenen, es gab dann dies und das und hattest du so eine gewisse Relief dadurch, dass du halt irgendwie wusstest, was da passiert. Und in der zweiten Staffel war es dann halt so, dass du dieses Rätsel dann nicht mehr hattest. Du hattest da immer noch ein Rätsel, du wusstest ja immer noch nicht, was The Maze ist
und was da jetzt genau passiert ist. Ganz offensichtliches Rätsel. Oh, wir müssen wissen, dass das Maze ist. Darum ziehen wir jetzt los und suchen, was das Maze ist. Und genau. Und in der ersten Staffel weißt du nicht mal, was das Rätsel ist. Die erste Staffel wirklich.
Aber ich fand die zweite Staffel immer noch gut, wollte ich noch sagen.
Ja, die kann man. Kam jetzt neulich ein Trailer für die dritte Staffel.
Was? Ich dachte, das wäre jetzt auserzählt, das Ding.
Das würde man denken, aber es gab dann einen Trailer für die dritte Staffel, die dann offensichtlich außerhalb von Westworld sich quasi abspielt. Also es scheint so, zumindest in der
ist vielleicht vorgelagert, eventuell, wie es zu Westworld kam.
Ich habe einen Westworld-Trailer gesehen. Ich glaube, es besteht im Wesentlichen daraus, dass irgendjemand auf ein Motorrad steigt und dann halt durch so eine hyperfuturistische Welt fährt und so. Und es passiert nicht wahnsinnig viel in diesem Trailer, aber es kam irgendwie ein Trailer für Westworld 3. Keine Ahnung, werden wir alles sehen.
Ja. Westworld fand ich echt richtig gut.
Die erste Staffel war fantastisch. Ja.
Auch der Umgang mit KI fand ich richtig gut. Also halt im Endeffekt Debugging als psychoanalytische Situation.
Ja, stimmt. Das war
super geil. Also ich meine, so Dolores, erzähl uns doch.
Ja, also so geil, wie ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, dieser eine Charakter, der halt
von Anthony Hopkins gespielt, der
Nee, den meine ich nicht. Ich meinte den schwarzen Wissenschaftler.
Ah, ja, genau.
Wie
hieß denn der nochmal?
Ich weiß nicht.
Der hat ja eigentlich zwei Namen.
Genau, gehen wir mal kurz, also jetzt mal bitte überspringen, falls ihr das noch nicht gesehen habt und das wissen wollt, dass der halt, so, jetzt muss er wirklich weiter sein, dass er halt selber nicht kapiert hat, dass er ja selber nur meine Maschine ist und so diese ganzen Sachen. Und das ist schon, das ist so diese,
auch,
und
viel, dass du es auch nicht weißt. Das ist wirklich gute Philosophie drin.
Ja, also das ist echt, das, macht schon Spaß. Hast du Tschernobyl, haben wir über Tschernobyl eigentlich schon geredet?
Nee, aber habe ich gesehen, ja.
Hast du gesehen?
Sehr gute Serie.
Auch sehr, sehr gute Serie. Auch eine Serie, die ein System beschreibt und nicht so sehr die einzelnen Personen.
Da stehe ich ja total gerade drauf. Also so Serien, die halt wirklich sehr, sehr akkurat versuchen, irgendwelche geschichtlichen Ereignisse, die gar nicht so weit her sind, zu rekonstruieren. Und da hat Tschernobyl auf jeden Fall auch nochmal richtig einen Standard gesetzt, ne?
Ja, ohne Frage.
Ja,
was gibt's denn noch für eine Serie, die so in die Richtung geht,
wenigstens? Also ich zum Beispiel jetzt gerade schaue ich The Loudest Voice über den Aufstieg von Fox News, also im Endeffekt Roger Ailes, also die Geschichte von Roger Ailes.
Okay, will man das gucken?
Jein, also das ist nicht so gut wie Tschernobyl, aber ich fand es halt schon ganz informativ. Also ich mag es halt, natürlich erzählt es halt grob die Geschichte von Fox News und wie das zustande kam und was da alles so passierte. Aber natürlich merkt man der Serie schon an, dass sie sehr, sehr tendenziös aus einer sehr, sehr klaren Perspektive geschrieben ist. Viel mag da richtig sein, viel mag da auch übertrieben sein. Aber es ist ja auch alleine schon, ich fand es ganz gut, viele Leute haben drüber gelästert, aber ich fand es ganz gut, Russell Crowe in der Rolle von Roger Ailes, ne? Und Roger Ailes war ja ein richtig fetter alter Typ, richtig hässlicher, fetter alter Typ, ja. Und Russell Crowe, ich meine, wer ihn sich noch erinnert in Gladiator oder so, das ist schon auf jeden Fall ein Weg, ne? Ich finde, er macht das gut. Also ich finde, er macht das überzeugend. So.
Ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, so eine Irak-Kriegsfilm habe ich mal Serie gesehen. Die war damals, die fand ich.
Ja, hab ich nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, die erste Folge gesehen oder so. Die fand ich nicht so gut.
Die fand ich damals ziemlich grandios. Würde ich mir vielleicht jetzt nochmal angucken. Bei manchen solchen Serien, das waren so fast die ersten Serien, die ich damals auf Englisch gesehen habe, wo mein Englisch einfach nicht ansatzweise gut genug war, um das wirklich vernünftig zu verstehen. Und inzwischen ist mein Englisch so gut, dass ich halt solche Serien auch problemlos gucken kann. Und ich glaube, bei vielen von diesen Serien habe ich damals höchstens so ein Drittel verstanden oder sowas. Und insofern, aber das
war. Ich muss mir nochmal Lost angucken. Ich glaube, das Lost war war für mich die erste Serie, die ich mir auf Englisch angeguckt habe.
Lost hatte ich damals so null gehuckt. Wirklich so, das habe ich.
Das war ja auch die erste Serie, die so richtig dieses, sag ich mal, über viele Staffeln hingezogene Narrativ sozusagen.
Ja, aber alle um mich rum so, oh, Lost ist so geil und so. Und dann habe ich irgendwie damals mit Johnny und Tanja hier bei Springfield, die so, oh, Lost und guckst fast. Und dann habe ich angefangen, Lost zu gucken. Und dann habe ich so irgendwie so, ja, und dann so, ja, ich finde das irgendwie, ja, du musst ein paar Folgen durchhalten, dann wird's so total geil und so. Und so, ja, ich find's jetzt immer noch nicht so geil. Ja, so ab Folge 7, ich bin jetzt so am Ende der ersten Staffel und ich find's immer noch nicht. Ja, okay, wenn du am Ende der ersten Staffel bist und immer noch nicht geil findest, dann brauchst du auch nicht weiter gucken, so nach dem Wasser wird's auch nicht. Und es war so für mich so total, es war so, ich fand diese Rätsel haben mich nicht interessiert. Ich fand das von Anfang an ziemlich aufgeblasen und wirkte irgendwie, keine Ahnung, wirkte irgendwie merkwürdig auf mich, also so hat mich null gereizt damals.
Okay, ja, also mich hat das schon irgendwie fasziniert, ist halt so Mystery-Kram, ne?
Und, ja, vielleicht das hat
mich. Und vor allem hat es mich fasziniert, weil es halt wirklich damals, es war einfach die erste Serie, wo du halt einfach nicht irgendwie sozusagen so die einzelnen Folgen waren irgendwie in sich abgeschlossene Sachen und die Staffeln waren keine abgeschlossenen Sachen, sondern es war wirklich eine Story, die sich über viele Staffeln sozusagen immer weiterentwickelt hat, ne? Und das war damals einfach, das war einfach damals neu und das war irgendwie krass, weil das halt dich wirklich reingezogen hat in so eine Welt, die halt immer komplexer wurde. Und das konnte, und Lost hat das auch wirklich schön gemacht, weil das war ja diese Insel und dann sozusagen in jeder Staffel wurde sozusagen, war wirklich sozusagen so, bist du in so einen neuen Level gekommen. Es ist ein bisschen wie so ein Computerspiel angelegt gewesen, ne? Du hast sozusagen so den Level gespielt und nach dem Level sozusagen war der Level plötzlich schwieriger und komplexer, ja,
okay.
wie früher in den Computerspielen. Und so war es Lost angelegt. Du hattest sozusagen diese Story, da hattest du die Konflikte innerhalb der Staffel und diese Konflikte waren dann am Ende der Staffel dann irgendwie gelöst und dann in der nächsten Staffel plötzlich merkst du, dass dieser Konflikt eigentlich totaler Subkonflikt war von einem viel größeren Konflikt, ja. Und du, der Böse in der ersten Staffel war eigentlich nur so ein Handlanger von dem, von den eigentlichen Systemen, das da irgendwie ist, so. Und, das, und so wurde dann so, sozusagen diese Insel wurde immer komplexer und immer, und die Rätsel wurden immer komplexer und das hatte schon einen Sog auf mich, also muss ich schon sagen.
Auf mich
nicht. Ich war dann aber total enttäuscht, als dann die Auflösung kam.
Ja, das fand ich damals sehr lustig, dass alle so enttäuscht waren. Hat mich also so eine Mischung aus Schadenfreude und war es nicht offensichtlich.
Okay, ja, klar. Ja, nee, klar. Und dann ist das natürlich so, dass du dann halt irgendwie als Autor, als Serienautor, dann fängst du halt an, halt sozusagen diese ganzen Fäden zu spinnen. Das ganze System wird immer komplexer und am Ende stehst du dann, also gerade so Mystery-Sachen, und hast du halt tausend Rätsel aufgemacht, die du nicht gelöst hast, und dann musst du irgendwie, am Ende willst du die Leute nicht dastehen lassen mit nichts, sondern du willst halt ja irgendwie.
So ein Pyramidensystem. Ja, man ersetzt die eine, man bezahlt, wo man die ersten Gewinne daraus auslöst, ja, genau. dass man das Geld der nächsten einnimmt. So.
Ist in gewisser Hinsicht ein Pyramidensystem.
Das kann doch nicht anders enden, als zusammen zu drehen.
Die einzige Mystery-Serie, die das irgendwie gut gelöst hat am Ende, wo das Ende mich nicht enttäuscht hat, wie hieß denn das nochmal? Scheiße. Da ist mir der Name entfallen.
Auf jeden Fall eine Serie, bei der es, um wiederum was Positives über Westworld zu sagen, bei Westworld hatte ich halt auch überhaupt nicht das Gefühl, dass...
Da war ich auch mit der Conclusion eigentlich auch ganz...
Genau, da fand ich die erste Staffel, sie haben es geschafft, die Fäden relativ gut abzuschließen. Man hatte ja auch so das Gefühl, naja, vielleicht lassen sie es jetzt auch so einfach so unaufgeklärt, haha, wir haben euch reingelegt. Aber das haben sie doch relativ gut abgeschlossen und haben es nochmal geschafft, ziemlich geil war auf die zweite Staffel. Und die auch noch unbedingt sehen wollte. Also die haben es wirklich in dem Fall ganz gut geschafft. Aber so, was ich ja nach wie vor sau spannend finde, also wo ich möchte niemals andere Fans davon kennenlernen, aber es ist trotzdem eine großartige Serie, ist Rick and Morty.
Oh ja, sehr, sehr witzig. Ich gucke die gerade nochmal zusammen mit Tintin.
Ja.
Die kannte die noch nicht. Und es ist halt auch sehr, sehr dunkler und schwarzer Humor.
Unfassbar dunkler. Die Musik, die da teilweise ist, die ja wirklich, die dich ja fast in den Selbstmord treibt, wenn du diese Zeichentrickserie guckst.
Ja, ja.
So diese gigantische Macht, die dieser Mensch hat und trotzdem halt an sich selber verzweifelt und sowas. So ich finde die so unfassbar, also ich finde die so, auch gerade die beliebtesten Folgen hier, so diese Pickle Rick und sowas, die ja alle so.
The Leftovers, ich hab's mir ergoogelt. Die Serie, die ich geguckt habe, die sehr, sehr mystery-voll war,
okay,
und mich am Ende nicht enttäuscht hat mit der Auflösung, ohne das jetzt spoilern zu wollen, ist The Leftovers. The Leftovers ist sowieso eine super geile Serie, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Super geile Serie und coole Sache. Und das Ende ist nicht enttäuschend. Eine sehr gute Erklärung, auf die man nicht gekommen wäre,
okay,
die aber wirklich alles erklärt,
okay,
und die einen auch befriedigt zurücklässt. So. Also ich glaube, die Serie hätte auch super funktioniert, wenn sie es einfach gar nicht erklärt hätten. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass die Serie enden würde und sie würden einfach gar nicht erklären, was passiert ist, ja. Weil es eigentlich, weil die auch super funktioniert, wenn du die Erklärung nicht kannst, sondern wenn du einfach nur die Prämisse einfach so akzeptierst,
okay,
ohne diese Antwort drauf zu haben, weil im Endeffekt geht es in der ganzen Serie darum, wie sie halt versuchen, diese Antwort drauf zu kriegen, was da passiert ist, ja. Also die Prämisse ist halt, dass irgendwie, wie war das? Ich glaube, 7% oder 10% oder sowas der gesamten Weltbevölkerung,
ja,
ist einfach weg.
Okay.
Also von heute auf morgen ist einfach.
Und das erklären sie in der letzten Folge?
Genau. Was da passiert ist, erklären sie in der. Und die sind einfach weg sozusagen und die sind völlig random. Und das ist das Krasse. Also es ist nicht irgendwie. Keine Ahnung, die Leute mit braunen Haaren, die Leute mit so und so viel Schulden oder was weiß ich so, sondern es gibt keinerlei Anhaltspunkte, es ist völlig random, ja, wer halt verschwindet. Und die ganze Serie, die basiert natürlich, einerseits wollen sie natürlich alle wissen, was da passiert ist, andererseits, ja, sie wollen wissen, wo die hin sind, ne? Alle trauern, alle sind völlig verstört. Und das ist halt sozusagen dieses riesige Sozialexperiment und alle fragen halt, warum? Und das Interessante an dieser Serie ist halt nicht irgendwie, wie sie dann halt von einem Mysterium zum anderen gehen, so wie man das halt so normalerweise findet,
sondern,
so
wie es weitergeht. Mystery,
sondern wirklich, wie Leute einfach anfangen, in ihrer Trauer und in ihrer Hilflosigkeit nach einer Antwort zu suchen,
yeah,
halt dann alle möglichen spirituellen Wege ausprobieren dann sich neue Sekten entstehen,
okay,
und Konflikte in den Familien und so weiter und so fort. Dann gibt's natürlich irgendwie die Familie, die völlig verschont ist, ja,
yeah,
die von denen alle da sind. Dann gibt's die eine Frau, die alle ihre Kinder und ihren Mann und alles verloren hat, ja.
Ja.
Und weil es halt einfach random ist, ja.
Ja, klar.
Und alle sind plötzlich so auf so einer Sinnsuche, ja, weil sie halt vor so einem fucking Rätsel gestellt werden, so und diese Serie ist auf so einer spirituellen Ebene einfach wahnsinnig. Also es ist eine wahnsinnig gute Serie, The okay. Leftovers. Also genau, ganz kurz. Nochmal einwirken.
Aber ich fürchte, wir müssen auch demnächst langsam.
Ja. Aber ganz kurz zu Rick und Morty. Ich habe letztens nämlich nochmal diese eine Folge, das ist meine Lieblingsfolge von Rick und Morty, wo sie in dieser Simulation sind. Also, wo Rick feststellt, sie sind in dieser Simulation.
Ach so,
und dann Morty Bescheid sagen will, ist doch relativ frühe Folge in der ersten Staffel, glaube ich. Ich glaube, vierte Folge in der ersten Staffel. Und Morty dann darüber Bescheid geben will, Vorsicht, wir sind in einer Simulation von Außerirdischen, die halt eigentlich sozusagen
irgendwelche
Informationen,
Geheimnis
von ihm wollen. Das Geile ist dann halt, dass halt irgendwie der Schwiegersohn von ihm, das ist dieser, wie heißt er denn nochmal, ich vergesse immer, Jeffrey, glaube ich, oder so heißt er. Der ist so ein bisschen doof, ne? So ein bisschen so dieser Durchschnitts.
Das ist immer der Charakter, als der ich mich sehe am ehesten.
Okay.
Also.
Ja, auf jeden Fall, der wurde irgendwie aus Versehen auch mit in die Simulation gesaugt und das stellt dann, die Aliens stellen das irgendwie fest, oh, wir haben jetzt diesen Typen auch noch reingesaugt.
Ach, ja? Stimmt, dann setzen sie ihn auf 3% runter.
Genau, und dann sagen sie, ja, ist egal, dann gibt ihm irgendwie 3% Simulationspower so irgendwie und wir lassen uns auf Rick und Morty konzentrieren oder auf Rick konzentrieren. Und das Geile ist dann halt irgendwie, er ist dann in so einer Welt, wo er halt sozusagen, er fährt so mit dem Auto zur Arbeit, irgendwie das Haus, die Häuser, an denen er vorbeifährt, wiederholen sich die ganze Zeit so im Auto, macht dann das Radio an und dann sagt dann so wie die Stimme im Radio, hallo, hier ist das Menschenradio, wir spielen jetzt Menschenmusik und dann halt so eine super einfache Melodie, so bi-lü-lü-lü-lü-lü. Und er sitzt so am Steuer und sagt so, Menschenmusik. Ganz cool eigentlich. Das ist so geil. Ja. Das ist die geilste Folge auf jeden Fall.
Aber das sind so krasse Sachen, also so. Also
super intelligent auch diese Serie, ne? Also.
Ja, aber auch so diese eine Folge, wo er sich am Ende erschießen will und das nur nicht schafft, weil er zu betrunken ist und so.
Das ist, ja, das ist schon auch sehr dunkel, ja.
Oh, das ist echt
düster. Aber die dritte Staffel, die fand ich richtig, richtig scheiße.
Ja, weiß ich nicht, wieso?
Also die war erstens überhaupt nicht mehr witzig.
Okay.
Und die hat halt die ganze Zeit damit gespielt, dass eigentlich Rick ja total sozusagen allmächtig ist, mehr oder weniger, ne, irgendwie.
Ja.
Und die haben da sozusagen das so weit getrieben, dass es dann irgendwann, also es fühlt sich so an wie so ein Computerspiel, dass du spielst mit allen Cheats, ja. Kannst durch Wände gehen, bist du unsterblich und so weiter und so fort. Und so fühlt sich die ganze dritte Staffel an, irgendwie. Das ist irgendwie so ein bisschen, also so als ob die Writer so ein bisschen an ihren eigenen Prämissen sich langweilen.
An den Grenzen dieser, die nicht existieren.
Genau. Und es thematisiert auch genau diese Prämissen immer.
Ja.
Also eine Folge, wo er dann gegen Obama kämpft, ne?
Ja.
Also
ja.
So Obama bekämpft ihn dann halt so mit allen Mitteln, weil er halt so allmächtig ist und er kann das und Obama kann das nicht akzeptieren, dass sozusagen die USA nicht die souveräne Power ist, die sie ist und
ja.
Entspringt sich dieser Fight zwischen. Der ist dann irgendwie in einem Detail schon auch ganz lustig irgendwie, aber
ich fand die ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich wollte es nochmal gucken, eventuell vielleicht gucke ich es mir nochmal an und dann.
Es kommt jetzt bald eine neue Staffel auch raus.
Ja, die haben ja irgendwie, das ist ja nicht mehr nur noch eine Staffel, die haben ja irgendwie 100 Folgen oder sowas gleich beauftragt oder sowas. Also es ist nicht irgendwie nur eine Staffel, sondern die haben die nächsten 5 Jahre oder sowas.
Richtig.
Also
wollen
ja.
So ein Simpson Ding draus machen oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber
ja, also wenn es bei der dritten Staffel so weit wie bei der dritten Staffel weitergeht, dann bitte nicht.
Ja, muss ich nochmal gucken. Ich fand die ersten Folgen in der ersten Staffel fand ich ein bisschen schwach. Aber ja. Aber ich würde sagen, nichtsdestotrotz sollten wir uns langsam hier dem Ende entgegenbewegen. Du wolltest noch mal ein bisschen hier deinen Podcast pluggen?
Ja, aber ich meine, ich habe jetzt eigentlich alles gesagt. Ich glaube, das wird sehr gut. Wir fangen an Mitte August, ich will mich jetzt nicht auf ein Datum festlegen, aber eigentlich sollte es nächste Woche losgehen. Und zwar mit Philipp Hübel, ein Philosoph.
Also es ist heute losgegangen und ihr könnt es schon hören.
Genau, oder morgen, wie auch immer. Wir könnt es schon abonnieren, wenn ihr es, wenn es hier rauskommt. Und es geht los mit Philipp Hübel. Dann in zwei Wochen kommt Eva von Redeker. Und dann, ich glaube, Anne Helm. Und dann, ich sag noch nicht so viel, aber es kommen noch ganz viele tolle, spannende Gespräche über die Zukunft.
Okay.
TM.
Ich kann ja noch mal einen anderen Podcast pluggen.
Nein, das ist in Konkurrenz zu meinem.
Das stimmt nur teilweise. Der heißt Extremities. Und es geht 6 Folgen lang, geht es genau um ein Thema, jeweils 23 Minuten, so eine halbe Stunde lang jeweils. Und zwar um die Insel Pitcairn, die im Südpazifik ist. Und also es geht der ganze Podcast, das Ziel ist es quasi über extreme Lebensbedingungen und so und Sachen, die weit weg sind, zu berichten. Und jede Staffel geht genau um ein Thema, ist der Plan. Und das geht halt um diese Insel Pitcairn. Und die halt eine so quasi der weit abgelegenste Ort ist, an dem man leben kann. Und da gehört zu Großbritannien natürlich, wie jeder weit abgelegene Ort, der irgendwie.
Irgendwie Empire,
zum Empire gehört. Und es geht halt um die Geschichte von Pitcairn und wie es entdeckt worden ist. Und das sind nämlich die Meuterer der Bounty sind da. Das sind die meisten der Leute, die da leben, sind Nachfahren von denen, weil die Bounty liegt halt da vor dieser Insel, die versenkte. Und hat auch eine sehr düstere Seite.
Also so eine Pirateninsel eigentlich. So
eine Pirateninsel, die aber irgendwie zu Großbritannien gehört und eigentlich ist alles ganz nett und man denkt sich so, ach, eigentlich könnte man da ganz gerne leben, bis man erfährt, dass es auf dieser Insel über Jahrzehnte hinweg als total normal galt, dass Männer 12-jährige Mädchen mehr oder weniger vergewaltigen. Und das hat mehr oder weniger jeder irgendwann mal gemacht und darum geht dann irgendwann mal die halbe Insel in den Knast und niemand sieht so richtig ein, warum und weiß der Teufel was und so. Und also, aber es ist eine sehr interessante Geschichte, weil es halt so am Arsch der Welt ist und halt alles zu einem Problem wird. Also wenn du krank wirst, dann hast du eben trotzdem, also die meisten Pitcairner sterben auch nicht auf Pitcairn, sondern in Neuseeland, weil sie halt dann, wenn sie so krank sind, dass sie bald sterben werden, werden sie dann doch noch aufs Schiff gepackt, was sie dann irgendwie nach Neuseeland bringt. Das ist irgendwie eine 5-Tage-Reise.
Die haben nur kein Krankenhaus oder Ärzte oder was.
Die haben da irgendwie 3 Ärzte rumsitzen. Die haben manchmal, also das ist eine der wenigen. Die
Ärzte sind alle im Knast.
Das ist ja tatsächlich ein Teil des Problems gewesen bis zu einem gewissen Grad. Weil halt auch die Knastaufseher, also wirklich.
Auch die Knastaufseher sind im Knast eingeschlossen.
Aber die haben da irgendwie, also es gab mal irgendjemand, der ist da hingekommen für eine gewisse Zeit lang und wollte eigentlich nur 2 Wochen bleiben und der war Zahnarzt und der musste dann mehr oder weniger ein halbes Jahr da bleiben, weil dann halt jeder mal jetzt sich mal die Zähne hat sanieren lassen, weil halt vorher über Jahrzehnte kein Zahnarzt da war und solche Sachen. Also.
Okay, wie ist nicht groß oder was?
Da wohnen 50 Leute.
Ach du Scheiße.
Oder sowas, wenn es überhaupt so viele sind. Und halt, es gibt nur Leute im bestimmten Alter, weil halt alle anderen sind halt weg.
Die 12-jährigen Mädchen sind alle
geflogen. Die 12-jährigen Mädchen sind alle weg, sind in Sicherheit gebracht worden. Weil die im gewissen Alter sind dann die meisten in irgendeiner Schule halt. Die werden dann halt irgendwohin gebracht, wo sie eine vernünftige Schulausbildung kriegen. Und die wenigsten kommen dann wieder. Und darum haben sie Angst, dass sie langsam. Und es gibt auch die Verschwörungstheorie, dass dieses mit der Vergewaltigung, dass das ja in Wirklichkeit alles gar nicht stimmen würde, sondern dass das ja nur eine Verschwörung der Großbritanniens sei, um die Insel auszulöschen.
Um sich endlich wegen der Bounty zu rächen.
Um sich endlich wegen der Bounty zu rächen.
Aber das ist jetzt irgendwie echt doof. Jetzt sieht mein Podcaster geneben total uninteressant
aus. Nein, überhaupt nicht. So ein anderer, auf der einen Seite so ein total egales Thema wie Pitcairn und auf der anderen Seite die Zukunft, Planet B und hier mal, also ich werde deinen Podcast auf jeden Fall hören.
Okay, gut. Alles klar, also Max habe ich schon überzeugt, die anderen können sich jetzt sozusagen den Teaser anhören, der jetzt sozusagen nach dem
Piep kommt. Oder falls so. Ich dran denke, den rein, den muss ich sofort, nach Aufnahme muss ich den hier in die
so, schmeiß es doch einfach gleich.
Schmeiß ich den rein.
Genau.
Insofern, bis zum nächsten Mal, bis in einer Woche, in zwei Wochen, also bis bald. Ja, ich wollte jetzt einfach nur nochmal darauf, dass wir diese Folge.
Blablabla.
Haha, der Max ist witzig. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Planet B.
Ideen für den Neuanfang.
Neuanfang.
Mein Name ist Michael Seemann und ich sitze hier mit Nikolaus Seemack, meinem Produzenten, für dieses völlig neue Format.
Genau, wir sitzen hier im Studio bei 4000 Hertz und du willst einen Podcast machen.
Genau. Ich bin ja schon sehr lange unterwegs mit Podcasts, schon bald seit 10 Jahren. Und jetzt war es einfach mal Zeit, was Neues zu machen. Ich habe mich viel mit Digitalisierung, dem Internet und den damit verbundenen Diskursen und Hoffnungen beschäftigt. Ich war sehr, sehr lange auch eher auf der optimistischen Seite. Ich habe sehr viel Hoffnungen und sehr viel Zukunftsmöglichkeiten in der digitalen Technologie gesehen. Und das tue ich eigentlich auch immer noch. Aber auch mir wurde die Laune verfinstert über die Zeit.
Auch dir.
Auch mir, sogar mir.
Ja.
Ich glaube, am ehesten kann man das an dem Schicksalsjahr 2016 festmachen, wo die Technologien und der Nutzen in eine Richtung gekippt sind, die ich für sehr, sehr schädlich halte. Wir erinnern uns an die Trump-Wahl, wir erinnern uns an den Brexit, wir erinnern uns an die Rolle von verschiedensten Akteuren, die Social Media und den allgemein demokratisierten Diskurs im Internet als Hebel missbraucht haben, kann man sagen, um sehr krude Vorstellungen davon, wie sie sich die Welt gestalten wollen, umzusetzen. Und das ist, das hat mich sehr erschreckt. Natürlich gibt es auch andere Probleme im Internet, in der Digitalisierung. Wir erinnern uns an Edward Snowden, wir erinnern uns an die zunehmende Monopolisierung und die Machtakkumulation der Plattformen. Das sind natürlich alles Themen, mit denen ich mich sehr lange schon beschäftige. Und all das hat zu einer, sag ich mal, negativen Grundstimmung geführt, die mich dann aber wiederum sehr, sehr schnell wieder angenervt hat.
Es tun ja so negative Grundstimmungen generell, ne?
Genau.
Macht nicht richtig Spaß.
Genau, also manche Leute fühlen sich sehr, sehr wohl in der in der Rolle des Kritikers und des ewigen Kritikers, der halt ständig irgendwie sozusagen an allem rummäkelt.
Ja.
Ich persönlich finde das immer so ein bisschen passiv und defensiv, so ein bisschen so diese Rückzugsgefechte halt ständig zu führen. Und das nervt mich persönlich und mich nervt es, in dieser Rolle zu sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie kann ich wieder einen konstruktiven Diskurs führen, der weder sozusagen in die Naivität eines alles umarmenden Utopisten verfällt, auf der anderen Seite aber auch nicht halt sozusagen trübsalblasende Uphill-Battles kämpft, ja, sondern ich dachte mir, jetzt muss man einfach mal über Zukunft nachdenken, unabhängig davon, ob sie jetzt sozusagen aus der jetzigen Situation verwirklichbar scheint.
Und der Titel dieses Podcasts, in dem du das versuchen willst, heißt ja Planet B. Ich kenne diesen Begriff vor allen Dingen aus damals so in den USA gewesen, als es diese Anti-Trump-Demonstration ganz extrem gab. Und da gab es immer auf diesen Schildern diesen Spruch, there is no planet B, ne, der sich so primär so ein bisschen auf diese Klimageschichte bezieht, also auf die Klimaproblematik. Genau, und wir nennen das, den Podcast jetzt Planet B. Warum?
Genau, weil wir natürlich große Elon Musk-Fans sind und ganz stark darauf hoffen, dass wir auf dem Mars eine Kolonie machen. Ja. Nein, das ist natürlich nur Spaß. Es geht gar nicht darum, wirklich einen Planet B zu besiedeln, aber ich glaube, dass die Vorstellung davon, also so eine funktionale Fiktion davon, einen Planet B zu besiedeln, helfen kann, Denkblockaden aufzubrechen. Es geht natürlich darum, dass wir Leute einladen, die eine ganz besondere Zukunftsvision haben, die bereits sozusagen eine radikale Idee für eine andere Gesellschaft mitbringen und mit ihnen darüber zu sprechen, wie sie einen Planet B konstruieren würden. Wie würden sie eine Gesellschaft auf dem Planet B konstruieren?
Also auch nicht nur übergreifend, sondern in einem bestimmten Bereich, ne? So, also jetzt, die haben jetzt nicht alle einen kompletten Gesellschaftsentwurf, sondern genau. Es geht damit um einzelne Leute, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, wo sie eine neue revolutionäre Idee haben.
Ich lade diese Leute wohlwollend ein, weil ich ihre Zukunftsvision spannend und interessant und diskussionswürdig finde. Mhm. Aber natürlich geht es eben nicht darum, eben eine totalitäre Vision einer Zukunft zu basteln, sondern genau darum, auch die Fallstricke und die Schwierigkeiten einer solchen Sache dann zu besprechen. Also das heißt, nachdem wir auf Planet B gelandet sind, hole ich das Ganze sozusagen auch wieder ein bisschen wieder Richtung runter, mhm. Richtung Erde.
Okay, worüber reden wir denn dann überhaupt? Oder worüber redest du eigentlich dann konkret? Also was sind jetzt so Themenbeispiele, um sich das mal ein bisschen klarer vorstellen zu können?
Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass wir darüber reden, warum braucht es eigentlich Geld? Ja? Also ist Geld als Medium des Austausches nicht völlig veraltet und ob wir nicht sozusagen eine Gesellschaft ohne Geld denken sollten?
Geld wird dazu eingesetzt, Arbeiten und Güter zu verteilen. Und in dem Augenblick, in dem wir alle Transaktionen, also alle einzelnen Verteilungen datenmäßig nachvollziehen können, können wir uns bessere Verteilmechanismen einfallen lassen als Geld.
Oder zum Beispiel die Idee der Solidarity Cities, dass plötzlich Städte völlig unabhängig von Nationalstaaten anfangen, eigene Flüchtlingskonzepte und vielleicht auch nochmal ganz eigene Politiken zu entwickeln und sich vielleicht insgesamt lossagen von der Macht des Nationalstaats.
Die Solidarity City, das ist ein Netzwerk, dem sich Berlin jetzt offiziell angeschlossen hat, von Städten, die versuchen, in Kooperation miteinander ein sicherer Hafen zu sein. Sicherer Hafen ist natürlich ein Schlagwort, vor allem vor dem Hintergrund, dass Italien die Häfen dicht gemacht hat im Mittelmeer für Geflüchtete und Rettungsboote. Und daraufhin haben einzelne Städte wie Neapel sich selbst zum sicheren Hafen erklärt und haben sich selbst dem widersetzt und haben versucht, die Schiffe einlaufen zu lassen, obwohl ihre nationale Regierung es verboten hat und die Seegrenzen abgeschottet hat.
Wir haben zum Beispiel auch eine Folge gemacht über, wie Revolutionen an sich überhaupt stattfinden. Das heißt also die Gegenthese zum Planet B. Wie können wir tatsächlich radikalen sozialen Wandel in der Gesellschaft durchsetzen?
Es gibt in jeder Gesellschaft bestimmte, ich nenne das Ankerpraktiken, so bestimmte grundlegende, selbstverständliche Handlungsvollzüge, auf denen ganz viel anderes aufruht und die so selbstverständlich sind, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, das anders zu machen. Und sowas wie ein Übergang von einer Standesgesellschaft zu einer Gesellschaft von Gleichfreien ist diese Art von Paradigmenwechsel, wo etwas, was vorher überhaupt nicht, das war nur nicht nur eine Minderheitenposition, sondern das war an einem bestimmten historischen Moment völlig undenkbar, dass man sagen würde, alle Menschen sind gleich und das bezieht sich auf Naturrechte auch noch. Und dann gibt es eine Phase, in der man gar nicht mehr dahinter zurück kann und sich gar nicht mehr vorstellen kann, was es hieße, in dieser Art von hierarchisch geordnetem Kosmos zu leben. Das beschreibe, würde ich als Revolution oder Paradigmenwechsel im Sozialen beschreiben.
Natürlich geht es auch um Klimaschutz, natürlich geht es auch um Algorithmen, es geht natürlich auch ums Digitale. Es geht darum, wie können wir Algorithmen besser kontrollieren.
Die ganze digitale Welt so, dass sie eben nicht so fürchterlich wird, wie sie gerade momentan so ein bisschen geworden ist. Ne? Und du führst diese hochkomplexen Gespräche und ich versuche euch dann mal ein bisschen einzufangen und dir mal eine blöde Frage zu stellen, damit du uns das alles noch ein bisschen besser erklären kannst.
Genau, dann kannst du ja mal eine Zwischenfrage stellen, wenn du was nicht verstanden hast.
Ja, genau. Das mache ich. Alles klar. Ja, okay. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Auf jeden Fall könnt ihr das Ganze hier abonnieren unter planetb.4000herz.de. Da gibt es auch alle Infos nochmal zu dem Format. Wir versuchen im zweiwöchentlichen Rhythmus hier eine Folge herauszubringen. Und das gibt's überall. Apple Podcasts, Spotify, Deezer und natürlich ganz frei als ganz normalen Podcast in eurem Internet.
Eine Produktion von 4000 Hertz.